finish your year with your dream kitchen with help from Menards. Clearview Cabinetry offers a selection of finishes made with the finest materials and built to withstand life's sticky messes. They provide features like soft close doors and drawers and cabinet accessories to match your unique style. Don't wait to finish your projects. Save big money on Clearview Cabinets and check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening now. Save big money
at Menards. Hallo, meine lieben Enliven-People. Willkommen zu einem neuen Podcast eures hoffentlich Lieblings-Gaming-Podcasts. Ich habe da was ganz Spezielles für euch auf Lager. Wir werden uns nämlich heute ein Schnitzel braten. Und zwar habe ich einen unterstützenden Support-Koch bei mir, der mir beim Kochen hilft, dieses Schnitzels. Und ihr werdet im Laufe des Podcasts wissen, wovon der Typ da eigentlich labert. Wir labern über ein neues Switch-Spiel, das im Januar rauskommt. Und das stammt tatsächlich von niemand Geringerem als von Samp Zockt, einem YouTuber, den ihr höchstwahrscheinlich kennen solltet und dürft und müsst, dem lieben Christian Wasser, der mir heute zu Gast ist, und lasst uns über dein Spiel reden mit dem wahrscheinlich tollsten Namen auf Erden, Super Chipfleck Ü Quest for the Uncooked Schnitzel. Hi.
Hi. Ja, es ist, ich würde fast sagen, der beste Name, den man überhaupt wählen könnte. Großartiger Ragebait, was für Engagement auf Social Media natürlich das Beste ist überhaupt. Mach einfach ein Ü in den Namen rein. Die Leute drehen durch. Komplett durchdrehen. Also, ich glaube, 50% der Kommentare, die wir hatten, sind einfach nur, kommt das Spiel auch für die Wii U? Und unsere Antwort ist, nein, es kommt für die Wii U. Oh. Wichtiger Unterschied.
Ich hätte jetzt gefragt, wofür das Ü steht, aber das habe ich jetzt damit schon rausgefunden.
Ich kann es dir erklären. Wir können ja damit einfach anfangen. Mhm. Natürlich hat dieser Name eine Geschichte. So, es wäre komisch, wenn der Name nicht eine Geschichte hätte. Wir hatten ein Team-Meeting gehabt, wo wir alle zusammen in einem Discord-Call hingen. Und wir hatten uns gedacht, so, wir brauchen jetzt unseren finalen Namen, weil wir wollten eine Steam-Seite einrichten. Und deswegen brauchen wir einfach langsam einen Namen. Auch natürlich für andere Sachen, wenn man Sachen registrieren kann. Mhm. So, und dann hatten wir, oh Gott, ich glaube, wir hatten 20 bis 25 Namen irgendwie aufgeschrieben, die wir uns alle zusammen ausgedacht haben. Mittendrin habe ich dann gemeint, so, weil es die Namen du dir vorstellst, ne? Chipfleck Adventure, Chipflicks Cat Adventure, Catventure, bla, sowas halt. So die Namen, die wir alle kennen. So, es gibt 1000 Spiele, die genauso heißen. So, dann hatte ich gedacht, boah, und wir hatten damals noch den Plan, einen N64-Bereich in das Spiel einzubauen. Ich meine, so, wie wäre es, wenn wir sowas machen wie, keine Ahnung, Super Chipfleck? Und dann, wenn wir Nachfolger machen, Chipfleck 64 und dann Chipfleck Wii. Und dann, keine Ahnung, machen wir irgendwann auch noch Chipfleck U. Und alle so, haha, ja, haha. Und ich meine so, ja, wir machen es Ü, weil es deutsch ist. So. Und dann hatten wir den Namen halt auch mal geschrieben. Das heißt, wir hatten dann gedacht so, ja, komm, wir machen dann Super Chipfleck Ü, auch als möglichen Namen mit einem Subtitle dann. Und dann hatten wir das Voting gemacht. Und das Voting lief so ab, jeder durfte seine drei Favoriten aufschreiben. Und jeder hat seine Favoriten aufgeschrieben gehabt. Dann ist jeder drangekommen, hat halt vorgelesen, was sind seine Favoriten und dann eine Erklärung, warum er den gut findet. Und dann hatte ich, und wie die meisten anderen auch, Super Chipfleck Ü aufgeschrieben gehabt. Und meine Begründung war letztendlich, Super Chipfleck Ü ist der einzige Name oder einzige Titel für dieses Spiel, von diesen 25 Titeln, den eine KI nicht ausgespuckt hätte. Weil es so dumm ist, weil es so seltsam ist, dass keine Trainingsdaten auf diesem Planeten diesen Namen ausgespuckt haben. Alle anderen Namen, 100%, ich hätte es eine KI sich ausdenken können, zu 100%. Das ist aber unmöglich. Es gibt keine Trainingsdaten, die sagt, mach das mit U vielleicht noch. Irgendwo sehe ich das noch. Aber das ist schon, weil wer spricht über die Wii U? So, wo soll ChatGPT Daten über die Wii U bekommen, wenn keiner eine Wii U besessen hat, außer 5 Leute? Das ist wichtig. Und dann auch noch aus dem U ein Ü zu machen. So, das ist zu viel. Und dann hat's gewonnen. So, und dann, jetzt heißt es Super Chipfleck Ü. Alle sind super irritiert. Aaron, also Chipflake selbst, sagt halt, für ihn ist das halt cool, weil er ist ja Brite. Und er sagt, das Ü sieht halt wirklich aus wie ein Smiley. So, und das ist halt ein witziger Nebeneffekt von der ganzen Sache. Aber ja, das ist die Origin-Story von dem Titel des Spiels. Dieser Name kommt einfach nur, weil am Ende man sich gedacht hat, das ist eine Sache, die keine KI ausspucken würde. Weil wir sind Künstler am Ende des Tages. Das heißt, wir sind nicht so die größten Freunde von generativer KI.
Da, zu jedem dieser Einzelparts könnte man ja schon 1000 Fragen stellen, aber ich finde es faszinierend, dass ihr am stolzesten auf eurem Titel nicht für ein einzelnes Wort, sondern auf einen Buchstaben seid, nämlich der ist noch ja. Original menschlich bescheuert, nicht KI bescheuert.
Und vor allem, ich kenne auch nur ein anderes Spiel, das ein, in Anführungszeichen, englischen Titel hat oder keinen deutschen Titel, sagen wir so. der auch ein Ü hat. Und das ist Brutal Legend. Ansonsten fällt mir kein Spiel ein, das ein Ü hat. So, das heißt, wir sind eine sehr, sehr spezielle Nische jetzt dadurch, weil wir einfach diesen Buchstaben mit drin haben.
Habt ihr denn dann wenigstens auch eine Brutal Legend Anspielung drin?
Nein. Das wäre ja, also, das wäre ja zu offensichtlich. Nee, tatsächlich, das Ding ist, das Spiel ist halt schon sehr hart inspiriert von N64 und GameCube-Plattformern und Collectathons. Das heißt, wir haben zu viele Banjo-Kazooie-Anspielungen im Spiel, auf jeden Fall. Also, wir haben eine, in Anführungszeichen, eine ganze Questline, die nur für Banjo-Fans gemacht ist. Sogar in den Trailer sieht man tatsächlich schon ein bisschen was, was mit dieser ganzen Sache zu tun hat. Und es gibt auch ein paar Leute, weil das ist ein ganz, ganz kurzer Cut, was man in den Trailer sieht, ich will hier nicht so viel darüber reden, weil ist ja ein bisschen Überraschung. Aber viele haben halt diesen Cut im Trailer gesehen und waren schon sehr gespannt, was das eigentlich wirklich im Spiel dann bedeutet, warum oder was dieses Etwas in diesem Spiel zu suchen hat, weil es halt nur für die Banjo-Leute ist. Also, als ich das eingebaut hatte, diese ganze, sagen wir mal, es ist nicht mehr nur eine Questline, weil es ist keine echte Quest, es ist eine Sache, die man tut. Aber ich dachte die ganze Zeit nur so, das ist so Banjo. Es ist, jedes Detail ist 100% Banjo und das war mir auch wichtig, weil das ist eine große Inspiration von Spiel gewesen. Wir wollten ein Spiel machen, was so ist wie die alten Rare-Plattformer am Ende, ohne, und das war mir wichtig, dass wir nicht aussehen wie eine Kopie von den alten Rare-Plattformern. Weil ich denke mal, du kennst dich ja aus im Videospiel-Indie-Universum. Mhm. Du hast garantiert sehr viele der Indie-Plattformer gesehen, die halt, wo du guckst ja an, denkst du so, ja, die wollen Rare nachmachen. Die haben die Augen von Rare, die haben die Items, diese 2D-Items von Rare, die animiert sind, sie haben die Sprachblasen von Rare, so. Aber das wollten wir nicht. So, ich wollte, dass es die Inspiration gibt und Leute, die das Spiel spielen, sagen auch, sie sehen diese Inspiration. Aber es soll dir nicht ins Gesicht springen und sagen, wir sind das neue Banjo oder sowas. Weil das ist es halt auch nicht. Aber Elemente davon, Elemente, die ich geschätzt habe an Rare-Spielen, sind irgendwo in diesem Spiel auch vorhanden.
Banjo inspiriert, nicht Banjo kopiert. Wichtiger Unterschied, finde ich wichtig, dass du das erwähnst. Lustigerweise, wir hatten vor einem Jahr mal unseren fantastischen Talk gehabt und darüber hatten wir uns einfach mal über die moderne Gaming-Landschaft unterhalten und darüber gelästert. Das werden wir heute höchstwahrscheinlich auch machen. Mir juckt es schon in den Fingern und in der Zunge. Aber tatsächlich hatten wir zur damaligen Zeit über ein anderes Spiel gesprochen, wo ich das hier auch drin sehe. Und ich finde es faszinierend, dass du das bisher noch nicht erwähnt hast. Wir hatten vor einem Jahr tatsächlich über Tiny Terry Turbo Trip gesprochen.
Oh mein Gott, ja.
Ein kleines Wesen in einem Adventure und die Grundaufgabe ist, glaube ich, er möchte einfach nur auf den Mond fahren mit einer ewig langen Straße. Und du hast halt diese eine Aufgabe und deswegen hältst du dich im Spiel auf und prinzipiell kannst du dich auch mit allem anderen beschäftigen, weil der Weg ist das Ziel oder der Weg ist das Spiel in dem Sinne. Und deswegen finde ich es total spannend. Wie viel Tiny Terry Turbo Trip steckt auch wiederum in eurem Spiel?
Also, das ist das Witzige. Ich hatte mit meinem User-Kollegen Ben, mit dem arbeite ich seit Blobcat-Zeiten zusammen. Hätte er Geld bekommen, wäre es Kinderarbeit damals gewesen, weil er noch sehr jung war. Gott sei Dank hat er kein Geld bekommen. So wie kaum einer, der an dem Spiel gearbeitet hat, weil es war eigentlich eher ein Lernprozess als wirklich irgendwas, was halt Geld machen sollte. Nee, aber mit ihnen habe ich auch schon darüber gesprochen, dass Tiny Terry's Turbo Trip deswegen so spannend ist, weil nicht nur ist das Spiel irgendwo in gewisser Weise ähnlich zu dem Spiel, was wir gemacht haben, auch wie das Spiel entstanden ist sehr ähnlich, weil Tiny Terry's Turbo Trip ist auch wieder ein Dude mit einem Musikerkollegen und das spiegelt sich sehr gut wieder, wie ich und Ben sozusagen häufig zusammengearbeitet haben. So ist der eine Dude, der sozusagen dann irgendwas mit dem Spiel zu tun hat und da irgendwie das meiste übernimmt. Und dann auch der Musiker-Dude, der irgendwie an jedem Projekt mitmacht, wo der andere halt dann irgendwie dran arbeitet. Das heißt so, es ist schon eine Art seltsamer Spiegel. Ich weiß gar nicht, wo du gerade herkam, ob das Schweden oder Niederländer waren. Aber so oder so, sie sind irgendwie ein Spiegel von uns. Und es ist eine große Aufgabe, dass wir auch mal mit denen in Kontakt treten, weil mein großer Traum ist es, so sollte dieses Spiel nicht floppen, sollten wir das Geld einnehmen, um weitermachen zu können, dass man irgendwann sagt, ey, wir brauchen diese beiden Dudes, um einen Nachfolger von Chipfleck oder Tiny Terry zu machen, weil ich glaube, die kombinierte Force, die wir machen könnten, wäre das, was beide dieser Spiele gebrauchen könnten als Nachfolger. Aber da einfach Chipfleck ja schon so weit war in der Entwicklung, als Tiny Terry rausgekommen ist, gibt es nicht viel, was wir von Tiny Terry übernehmen konnten, weil es war einfach schon sehr ähnlich. So, es war auch ein Spiel. Also Tiny Terry ist genauso wie bei Chipfleck ein Spiel, wo man einfach nur eine Welt erkundet, Sachen für andere Leute erledigt und die ganze Zeit diesen einen Ziel hinterher hechtet und dafür halt Sachen macht. Der größte Unterschied ist, Tiny Terry basiert darauf, dass man einfach die Collectibles sammelt und dadurch sein Auto stärker macht, damit man halt diese endlose Straße zum Mond dann irgendwie dann hochschafft mit einem Turbo, den man halt immer wieder weiter verstärkt. Währenddessen bei Chipflake eher die Idee ist, du musst bestimmte Quests lösen, weil die dir dann Zutaten geben, damit du dann diese Schnitzel braten kannst oder halt von jemandem braten lässt, weil gute Schnitzel muss natürlich auch ein guter Koch machen, sonst bringen dir die besten Zutaten nicht. Also das heißt, eigentlich nicht wirklich inspiriert, einfach nur seltsam ähnlich am Ende des Tages.
Zwillingsbrüder oder Zwillingsgeschwister, ohne dass sie voneinander wussten. Und die sind an unterschiedlichen genau. Spawns groß geworden. Ja, spannend. Sehr, 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 sehr spannend. Paar Sachen mal so technisch, ne, weil ihr habt das jetzt auch verschoben. Jetzt ist anscheinend der finale Release am 19. Januar 2026 für Nintendo Switch und Steam. Nintendo Switch 2 inklusive.
Ja, also es läuft auf der 2. Ich habe es auf der 2 getestet. Nicht auf dem DevKit, sondern auf normalen Switch. Weil natürlich, wie man, denke ich, mitbekommen hat, bekommt nicht jeder ein Switch 2 DevKit aktuell. Und wir als kleine Pimp-Firma, die nur ein Spiel damals auf der Switch rausgebracht hat, das, ich glaube, 2000 Verkäufe oder sowas hat, kriegen natürlich kein Switch 2 DevKit. Das können wir, das werden wir garantiert nicht bekommen. Wenn dieses Spiel gut läuft, dann würde ich auf jeden Fall bei Nintendo anklopfen und sagen, ey, so eine Switch 2 Edition von dem Spiel wäre eigentlich ganz cool. Weil wir dieses Spiel ja eh schon für die Switch 1 entwickelt und optimiert haben, weil das Spiel läuft, Gott sei Dank, durchgezogen bis zum Ende in 1080p und 60 Bildern pro Sekunde. Und auf dem Steam Deck läuft es auch in 4K und 60 Bilder pro Sekunde. Das heißt, wenn wir jetzt eine Switch 2 Version machen könnten, könnten wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein natives 4K-Spiel sein. Und das könnte eine Sache sein, die natürlich Nintendo auch irgendwie interessieren könnte, dass man halt sagt, ey, wir könnten ein natives 4K-Spiel für eure Konsole entwickeln, rausbringen. Und das könnte sie dann dazu reizen, sagen, okay, Verkäufe sind nicht so schlecht, ihr wollt das machen, damit kann man gut werben, hier habt ihr ein Switch 2 DevKit. Das ist unser Ziel, weil natürlich...
Brighten up your home with help from Menards. Illuminate your home with LED light bulbs from Fight Electric. They provide light that lasts with a rated life of over 10,000 hours. Don't wait to finish your projects. Save big money on Fight Electric LED light bulbs now at Menards. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money
at Menards. So, mir juckt es in den Fingern, diese Konsole auch mal ausreizen zu können. Weil das ist ja, ich glaube, das habe ich wahrscheinlich auch im letzten Podcast erwähnt, so, das ist ja von mir eine wirkliche Leidenschaft, aus Low-End-Hardware einfach so viel wie möglich rauszukitzeln, damit man wirklich auf schwacher Hardware nach Sachen macht, die man wahrscheinlich gar nicht mehr für möglich gehalten hat.
Das ist, ich drücke euch da auf jeden Fall die Daumen. Wie sieht finale Spielzeit aktuell aus? Was denkst du, wie viele Stunden kann man bei euch verbringen, bis man das ultimative Schnitzel in den Pfoten hält?
Oh, ich liebe die Frage. Einfach deswegen, weil sie kommt häufig. Und es ist so furchtbar, die zu beantworten als Entwickler. Und deswegen, ich verstehe langsam, also das ist immer das Schöne, ne? Ich habe ja auch letztendlich dieses Spiel entwickelt über diese 3 Jahre hinweg, um auch mehr meine eigenen Videos davon inspirieren zu lassen, weil es ist immer ganz schön, in der Theorie zu sprechen, aber es ist immer was ganz anderes, es erlebt zu haben und dann aus Erfahrung sprechen zu können. Und in dem Fall ist es halt auch genau so, wir haben keine vernünftigen Tests, wie lang es dauert, das Spiel durchzuspielen. Wir hatten ständig bei der Entwicklung die Panik, dass das Spiel zu kurz sein könnte, dass das Spiel nicht genug bietet. Dadurch haben wir uns immer mehr selbst gepusht und dadurch ist auch die Entwicklung natürlich dann größer und länger geworden, als geplant war. Dennoch haben wir über 60% der Ideen nicht umsetzen können, die wir in das Spiel einbauen wollten. Aber als ich dann letztens einer Bekannten das Spiel gezeigt hatte, die auch aus der Entwicklerszene kommt, und wir, ich glaube, wir haben 2 bis 3 Stunden gespielt. Und ich glaube, wir hatten so 1 oder 2 Zutaten gesehen. Und das war der Moment, wo ich dachte, ich glaube, unser Spiel ist doch nicht zu klein. Ich glaube tatsächlich, das ist voll okay, so wie es ist. Ich glaube, wäre es länger, wäre es nervig. Und ich denke, man wird das Spiel, wenn man es einfach schnurstracks durchspielt und einfach nur immer weitermacht, garantiert in 5 bis 7 Stunden durchspielen können. Und wenn du 100% willst, rechne mit 7 bis 8 Stunden, würde ich sagen. Aber dann natürlich auch wiederum mit dieser ganzen Idee dahinter, wie wir das Spiel auch von Anfang an entwickelt haben. Wir wollten ja zum Beispiel keine Open World haben, die klassisch Open World ist mit, keine Ahnung, du hast lange Fußwege, sondern die Idee war ja immer, es soll eine sehr kompakte Open World sein, damit die Laufwege nicht so lang sind, damit wir nicht Fahrzeuge einbauen müssen, damit das rechtfertigt, warum denn diese Welt so riesig ist am Ende des Tages. Das heißt, du kommst einfach super schnell von A nach B und das kürzt natürlich auch die Zeit des Spielens letztendlich. Dann wiederum bin ich halt ein großer Fan davon. So, ich bin genervt von Spielen, die irgendwie Padding einbauen und dieses Spiel hat, glaube ich, recht wenig. Es gibt nur eine Sache, die ich als Padding bezeichnen würde. Und da bin ich leider sehr, sehr, sehr hardcore Oldschool-Gamer. Leute, die Metroid Prime 4 gespielt haben, werden die Qual verstehen teilweise, weil auch Metroid Prime 4 ist so ein Spiel, was so entwickelt wurde, wie man heute eigentlich nicht mehr Spiele macht. So, der Faktor Nerven, der Faktor Sachen machen, die den Spieler nerven könnten. Aber hin und wieder, behaupte ich mal, ist es gut, den Spieler zu nerven. Hin und wieder ist es ein Teil der Experience, den Spieler zu nerven. Bei Metroid Prime 4, ich weiß nicht, hast du Metroid Prime 4 gespielt?
Nein.
Okay, dann komplett ohne groß Spoiler oder ähnliches. Metroid Prime 4 hat halt einen Ort, den du mehrmals besuchen musst, immer wenn du halt neue Fähigkeiten gesammelt hast. Das heißt, du hast eine neue Fähigkeit, dann musst du da mal wieder hingehen und dann halt Türen und sowas öffnen, die du vorher nicht öffnen konntest oder Bereiche erkunden, die du vorher nicht erkunden konntest. Und das nervt natürlich irgendwo. Es nervt immer wieder, an diesen selben Ort zurückkehren zu müssen. Aber irgendwo ist es auch so eine Sache, wodurch Sachen besser im Kopf bleiben. Das ist derselbe Grund, warum in Phantom Hourglass bei Zelda auf dem DS zum Beispiel der Tempel, den du auch mehrmals besuchen musst, das irgendwie seltsam gut im Kopf bleibt und sowas. Es sind einfach Sachen, die sich in das Hirn festsetzen, eben weil du sie wiederholen musst. Und sowas haben wir auch im Spiel drin. Du musst halt die Zutaten, die du sammelst, auch wieder dann in die Stadt zurückbringen. Und wenn du Sachen trägst in diesem Spiel, kannst du halt deine ganzen coolen Items nicht verwenden. Das heißt, du kannst nicht schnell rennen, du kannst keinen Grappling-Hook verwenden. Du musst also dieses Objekt dann wirklich per Hand in die Stadt zurückbringen. Und das ist halt ein gewisser Weg. Kein riesiger Weg, kein unfassbar nerviger Weg, aber es ist ein Weg und du musst den mindestens 5-mal machen. Es sei natürlich, du bist clever und sammelst die Zutaten nach und nach. Das heißt, du kannst da vielleicht so 2 oder 3 gleichzeitig abgeben. Aber dennoch, du musst halt diesen Weg immer wieder gehen. Und das ist, glaube ich, das einzige Padding, das wir im Spiel haben. Alles andere ist wirklich ein Fall von einfach machen und teilweise auch rausfinden. Es kann sein, dass du Sachen übersiehst und dadurch ist es dann länger. Aber wir haben ansonsten nichts drin, was irgendwie sowas ist à la, keine Ahnung, du musst so und so viele Collectibles sammeln, bevor du weitermachen darfst. Sowas gibt es halt nicht. Das haben wir absichtlich nicht eingebaut.
Ich finde irgendwie noch so unangenehme oder nervige Quests nehme ich irgendwie noch lieber an. Ich meine, es ist auch eine Herausforderung. Es geht ja natürlich um das ultimative Schnitzel. Dafür muss man ja auch schließlich was tun. Ich glaube, genervter wäre ich eher, wenn ihr 20 Quadratkilometer drin hättet, die absolut unnötig sind. Deswegen, ne, in der Kürze liegt die Würze, auch bei eurem Schnitzel. Das klingt für mich eigentlich ganz angenehm. Ich bin gespannt, wie es im fertigen Spiel dann aussieht. Wir sind gerade die weiteren technischen Details durchgegangen. Wie sieht Quanta Costa? Chris, wie Quanta Costa?
Das Spiel. Also wir sind jetzt, mussten uns letztendlich auf 20 Euro einigen, weil wir einfach ein paar Rechnungen gemacht haben, zum Beispiel wie teuer das Spiel letztendlich in der Entwicklung war. Meine Mitarbeiterin Melanie hat ihre Stunden getrackt für das Spiel letztendlich, weil sie einfach selbst die Stunden für sich tracken wollte, nicht weil es eine Pflicht war von mir oder sowas. Sie wollte einfach die Stunden tracken, damit sie halt Plus- und Minusstunden besser im Auge behalten kann. Weil ich halt immer sehr flexibel bin mit Arbeitszeiten geben. Wenn jemand sagt, ey, ich möchte, keine Ahnung, an den Tag früher gehen, dann sage ich, ja gut, wenn du Plusstunden hast, dann kannst du gehen, wann du willst. Mir auch scheißegal. Du hast deine Stunden gemacht, die ich dir bezahle am Ende und gut ist. Und ich glaube, sie war über, oh, was waren das? Ich glaube, 3000 oder sowas. Es war super viel. Also es war irgendwie so, dass man über, ich glaube, 130 Tage oder so durchabgearbeitet hätte von der Zeit her. Und dann das alles zusammengerechnet, auch noch so die Stunden, die ich dann wahrscheinlich habe, sind wir halt bei den Kosten vom Spiel bei, also auf jeden Fall über 150.000 Euro werden wir mindestens gelandet sein. Es muss teurer sein als das, weil bei sowas habe ich noch nicht die Stunden zusätzlich eingerechnet, die ich noch gemacht habe. Da ist noch nicht eingerechnet die Musik, die bezahlt werden musste. Theoretisch die in Anführungszeichen unbezahlte Arbeit, die ja Chipflake in das Spiel reingesetzt hat, das natürlich mit Anteile gelöst wird am Ende. Und natürlich noch die Stunden von unserem freiwilligen Helfer Arthur, der ein Zuseher von mir ist und zum Beispiel die ganze Stadt von Schnitzelville modelliert hatte. Das heißt, die Stunden sind auch nicht mehr einberechnet. Also das Spiel wird mindestens 150 gekostet haben. Ich denke, wir gehen in Richtung 200.000 Euro. Oh, und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das Geld wieder rein? So, und dann ist halt der Punkt. Es sind 20 Euro, aber wir müssen immer noch bedenken, die Welt wurde teurer und wir sind nicht Silksong, wir sind nicht Hollow Knight. So, wir werden nicht 4 Millionen Einheiten am ersten Tag verkaufen. Wir sind glücklich, wenn wir 6.000 Einheiten verkaufen können und irgendwie erstmal auf Null wiederkommen. Und das ist unser Ziel. Und es gibt die Chance, dass wir dieses Ziel nicht erreichen und sozusagen schließen müssen. Und das ist so das Schwierige mit der Preisauswahl. Und dann dachten wir uns so, okay, was ist das für ein Spiel? Wie teuer ist zum Beispiel so ein Tiny Terry und so ein Spaß, was ja in dieselbe Richtung geht? Das ist ein ähnlicher Preis. Machen wir jetzt einfach. Und bisher ist die Resonanz zum Preis auf jeden Fall sehr positiv. Natürlich gibt es ein paar sagen so, einer hatte geschrieben, $20 in this economy, so in der Richtung. Und die Antwort ist natürlich, ja gut. Also McDonald's ist auch 20 Euro. Das ist jetzt alles irgendwo in Anführungszeichen teuer geworden. Und für das Spiel eigentlich ist und das, was das Spiel bietet. Und wir haben da wirklich, also allein in Sachen Kunst, die wir da drin haben. So, wir haben ja Remixe von der Musik, die extra angefertigt wurden für das Spiel. Kannst du im Spiel freischalten. Du kannst die Kurzfilme, klar, die gibt es auch auf YouTube, aber du kannst auch die Kurzfilme oder teilweise ein paar von den Kurzfilmen, die Aaron unter den Chipflake-Kanal veröffentlicht hat, kannst du im Spiel freischalten und dir im Spiel angucken. Und wir haben, ich glaube, 22 Artwork-Bilder, die du im Spiel sozusagen auffinden kannst und halt im Spiel betrachten kannst. Das heißt, wir haben diesen ganzen Zusatz-Content eben on top zu den eigentlichen Spiel. Und das ist eine Sache, die haben wir noch nie öffentlich so richtig kommuniziert, so auch nicht in den Trailern. Das Spiel basiert halt darauf, dass jede dieser Zutaten durch eine wichtige Quest eingesammelt wird und jede wichtige Quest ist ein kleines Minispiel für sich. Das heißt, wir haben zum Beispiel sogar ein komplettes WarioWare-Minispiel in das Spiel eingebaut. Das heißt, wir haben also ein Spiel im Spiel und rein theoretisch können wir dieses Spiel im Spiel auch nehmen und als eigenes Spiel auf Mobile oder sonstiges vertreiben, weil es eigentlich ein wirkliches Spiel für sich schon ist. Und daher kommt dann einfach die Stunden und die Zeit und natürlich auch der Preis vom Spiel dann irgendwo zusammen.
Das ist mir sowieso bei eurem Trailer auch aufgefallen, jetzt dem neuesten. Das hatte mich sehr stark an Dave the Diver erinnert oder eben an Split Fiction. Das ist ja mittlerweile, manche Spiele gar nicht mehr so in die Größe denken, sondern so in die Differenziertheit, ne? So in die Dichte und wie viele verschiedene Gameplay-Systeme man verwendet. Finde ich cool, diesen Crossover. Da frage ich mich, ist das die größte Herausforderung bei der Entwicklung gewesen? Oder wo siehst du die größte Herausforderung in eurer Entwicklung?
Ja, einerseits natürlich. Also die Sache ist, eigentlich sagt dir jeder Entwicklerkollege, mach keine Minispielsammlung, das ist das Dümmste, was du machen kannst. Es gibt nichts Schlimmeres, als nicht an ein Spiel zu arbeiten, sondern an mehrere kleine Spiele zu arbeiten. Und das stimmt auch komplett. So, wir haben uns auf Sachen begrenzt, die wir eh meistens schon mal gemacht haben. So, wir haben ein Minispiel, das ist entstanden aus einem Game Jam-Spiel, was wir damals entwickelt haben. Nur halt dann nochmal neu aufgebaut und verbessert und all so einen ganzen Spaß. Ja, ein anderes ist aus einem Minigolf-Spiel entstanden, das ich damals für, das ist ganz wilde Sache, ich hatte damals als Test so eine Art Mini-Social-MMO gemacht, das im Browser lief. Und da konnte man halt Minigolf spielen und dadurch ist es dann inspiriert worden. Das heißt, ich hatte da schon Erfahrung, wie ich das circa umsetzen muss. Und das heißt, die Minispiele fand ich jetzt nicht das Schlimmste. Es war super nervig, die ins Spiel einzubauen, weil man muss sich immer vorstellen, du hast diese Minispiele und teilweise sind sie ein komplett anderes Gameplay. Mhm. So, das Game Jam-Spiel ist in der Ego-Perspektive. So, es hat gar nichts mehr überhaupt mit dem Spiel an sich zu tun. Und das ist nervig, das reinzubekommen. Es ist sehr, sehr nervig, das so zu machen, dass du dieses normale Spiel in Anführungszeichen nicht mehr spielst und dann ein anderes Spiel auf einmal beginnt und vor allem die Switch dann nicht komplett bekloppt wird und, keine Ahnung, der Arbeitsspeicher voll gepumpt wird oder so ein Spaß. Das ist schon nervig, aber ich würde sagen, die größte Herausforderung und das, was mir am meisten Kopfzerbrechen gemacht hat und das, was selbst jetzt mit dem Day-One-Patch immer noch eine Thematik war und auch immer noch angepackt wird, ist einfach dieses Spiel auf der Switch in 1080p und 60 Bildern hinzubekommen. Weil wir haben natürlich diese absolut bescheuerte Idee gehabt, ein Mini-Open-World-Spiel zu machen auf der Switch in 1080p und 60 Bildern pro Sekunde mit einer endlosen Weitsicht und auch gleichzeitig nicht irgendwie dann es sich einfach machen, ne, im Sinne von einfach komplett Low-Poly-Look zu machen, so aller die Cinti, ich weiß nicht, ob du Cinti kennst, das ist so ein Asset-Paket zum Beispiel, die ja jeder dann verwendet, einfach die dann zu nutzen, so dieses klassische Low-Poly-Look, sondern einfach nur dafür zu sorgen, dass den Look, den man hat, einfach gut aussieht, in der Distanz auch noch gut funktioniert, dass alles auch flüssig läuft, so gut wie möglich, keine Ladezeiten besitzt und so wenig Framerate-Einbrüche hat, wie es überhaupt nur geht. Und deswegen ist auch der Day-One-Patch tatsächlich sehr, 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 sehr wichtig. Weil Docked ist immer nie ein Problem gewesen am Ende des Tages. Handheld-Modus, Also wenn die Switch wirklich nochmal runtertaktet, wie blöd. Das ist ein Problem. Das ist richtig, richtig, richtig nervig, weil unser Spiel ist kein Spiel, das so auf Post-Processing-Effekte so basiert, also auf Pixel-Rendern am Ende des Tages. Bei uns ist das Bottleneck eher Polygone und Detailgrad, den wir im Spiel haben. Und das heißt, du kennst es wahrscheinlich so, viele Switch-Spiele laufen im Handheld-Modus immer besser als im Docked-Modus. Und das kommt einfach da, weil diese Spiele meistens sehr viel mit Post-Processing arbeiten. Das heißt, die Pixel zu rendern, kostet sehr, sehr, sehr viel Kraft. Das haben wir nicht, wir haben nur einen Bloom-Effekt ins Spiel. Und das ist okay, das ist nicht so schlimm am Ende des Tages. Bei uns ist das Problem, dass wir gerne ständig um die 600.000 bis 700.000 Polygone pushen. Und das einfach auf die GPU geht. Das heißt, wir mussten sehr, 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 sehr viel lernen und rausfinden, wie wir überhaupt das hinbekommen, diese Welt ständig rendern zu können. Da kam natürlich dann dummerweise unsere Idee in die Quere, dass wir eine kompakte Welt machen wollen, weil ich glaube, es hat seinen Grund, warum Hyrule in Breath of the Wild so groß ist. Es ist nämlich super geil, weil dann hast du diese riesigen Orte, wo du richtig viele Detailsachen reinmachen musst. Und dann die ganzen anderen detailreichen Orte sind halt schön verstreut. Wenn du in einem detailreichen Ort bist, hast du im Hintergrund nur Low-Poly-Sachen ganz weit in der Distanz, die nicht gerendert werden müssen. Mhm. Wenn man bei uns in der Welt in einem Ort drin ist, in irgendeinem Bereich, hast du instant alle anderen Bereiche drumherum. Und das ist eigentlich richtig dumm, weil deswegen müssen wir halt ständig so um die 600.000 Polygone pushen, weil egal wo du bist, du siehst jeden anderen Bereich. Der muss immer irgendwie sichtbar sein. Und das war, also im Nachhinein denke ich mir so, ich wünsche, wir hätten die Welt einen Ticken größer gemacht, um das Problem zu umgehen, weil dadurch hatten wir halt unsere Problemzonen letztendlich, die ich irgendwie rumarbeiten musste. Am Ende des Tages haben wir es aber geschafft, dass Docked auf jeden Fall seine konstanten 60 gehalten hat. Handheld war hier und da ein bisschen problematisch. Und da kommt jetzt der Day-One-Patch ins Spiel. Nachdem ich dann 3 Monate durchgecrunched habe und alles Mögliche getan und versucht habe, hatte ich dann jetzt ein paar Wochen Distanz vom Spiel, was mir richtig gut getan hat, um dann jetzt wieder weiterzumachen für den Day-One-Patch. Um einfach mal zu gucken, kann ich noch irgendwelche Shader optimieren? Weil ich hatte die Standard-Shader von Unity verwendet. Und ich dachte mir, das ist eigentlich Quatsch. Unser Spiel setzt sehr hart auf Bake Lighting. Bedeutet, die Beleuchtung muss eigentlich gar nicht irgendwie wirklich noch gemacht werden. Wir nutzen kaum Materialien, die irgendwie reflektieren und all so ein Spaß. Das heißt, der Standard-Shader ist eigentlich überflüssig. Kann ich nicht einen Shader machen, der super simpel ist, aber mit den Lightmaps arbeiten kann, die wir verwenden? Und da ist das große Problem. Die Standard-Shader, also die alten Shader von Unity, die Mobile-Shader, können das nicht. Also brauchte ich einen Shader, der theoretisch genauso schnell ist wie die damaligen Mobile-Shader, aber die Lightmap-Features unterstützt, die unser Spiel verwendet. Das habe ich jetzt umgesetzt. Und jetzt lief unser Spiel auf einmal um die 7-12% schneller als vorher. Das heißt, wir haben noch mal mehr Leistung rausgeholt aus einem Spiel, wo ich dachte, wir sind langsam am Maximum angekommen. Und mein Hirn sagt einfach nur am Ende, wo endet die Optimierung? Was können wir denn noch machen? Was könnten wir noch machen, damit das Spiel noch schneller läuft? Und ich weiß, es gibt noch Möglichkeiten. Aber irgendwann ist natürlich Schluss im Sinne von, wie viel Arbeit wir sowas reinstecken. Aber dadurch, dass wir sozusagen jetzt 7-12% gespart haben, haben wir jetzt einen Effekt eingebaut in das Spiel, den es nur in einem bestimmten Bereich gibt. Es ist ein globaler Nebeleffekt. Du hast bestimmt mal sowas wie so volumetrische Lichter oder sowas in Videospielen gesehen. Also wenn so ein Licht, wenn das so richtig volumetrisch wirkt, weil da dicker Nebel ist oder sonstiges. Das ist so ein Effekt, den sieht man sehr selten auf der Switch. So, ich habe den, glaube ich, wenn, dann nur Metroid Prime Remaster gesehen. Und Metroid Prime 4 kommt da ganz, ganz selten vor. Aber Remaster hat da recht viel mit gemacht. Und ich dachte mir so, Mensch, wir haben doch hier unser Lightmapping-System und unser Global Nation Voxel Volumen. Kann man nicht das irgendwie mit so einem Nebeleffekt kombinieren? Und dann habe ich mich da halt dran gesetzt, habe da ein bisschen rumprobiert und rumgeforscht. Und ja, tatsächlich haben wir jetzt in einem Bereich einen volumetrischen Nebel, der sozusagen von diesen Lichtquellen angeleuchtet wird. Und das ist so ein Effekt, der dürfte gar nicht möglich sein in 1080p und 60 Bildern pro Sekunde. Nicht bei einem Spiel wie unseren. Eigentlich darf das nicht funktionieren. Aber es funktioniert. Es ist ganz knapp in Handheld-Modus. Es gibt einen bestimmten Winkel, wo wir bei GPU-Leistung bei so 98% sind. So, das ist der Worst Case, Gott sei Dank. Das heißt, es geht nicht unter 60 Bilder pro Sekunde. Aber es ist so ganz kurz davor. Minimal davor ist, dass es nicht funktioniert. Aber es funktioniert gerade so. Und ich hatte heute erst einen Grafikkollegen von mir, von dem ich das meiste in Sachen Optimierung damals gelernt habe, hatte ich halt ein Video davon gezeigt. Und der hatte auch nur die einzige Antwort, war von ihm, ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist. Und ich habe auch nicht gedacht, dass es möglich ist. So, also, das ist so eine typische Sache von, ich glaube, Spieler werden das Spiel spielen. und denken, oh, das ist ein ganz cooler Effekt. Aber Entwickler hocken da und machen die Arme über den Kopf und sagen einfach nur, wie ist das denn möglich? Das sind so die coolen Sachen, die man halt mit Optimierung hinbekommen kann. Du kannst Sachen einbauen, wo man wirklich als Entwickler sagt, wie ist das überhaupt schaffbar?
Bau dir an entsprechender Stelle einen Hinweis ein. Übrigens, das war gar nicht so einfach zu machen.
So ein Schild hinmachen, ne?
Genau, so ein Schild.
Appreciated den volumetrischen Nebel in diesem Bereich. Das dürfte gar nicht machbar sein.
Fände ich lustig.
Das wäre absolut lustig, ja. Nee, es ist halt wirklich solche Sachen, für die ich halt lebe, weil natürlich kann ich dann auch sowas in Videos thematisieren und ein bisschen erklären, wie das halt umgesetzt wurde, was gemacht wurde, was ich machen musste, damit es dann in 1080p und 60 Bildern läuft mit so einem Effekt. Weil klar, man muss immer dazu sagen, Optimierung in Videospielen bedeutet immer, Abstriche zu machen, die man aber akzeptieren kann. Und vor allem moderne Entwickler, die halt nicht so mit, ich sag mal ganz gemein, mit alten Spielen aufgewachsen sind, wo ja sehr, sehr viele Limitationen genutzt wurden, um damit irgendwie kreativ umzugehen, die sehen sich halt das an und merken, aber dadurch habe ich ja Nachteile, wenn ich zum Beispiel diesen globalen Nebel, wenn wir den in einer niedrigen Auflösung rendern. So, weil zum Beispiel, wenn du das Spiel spielst, wirst du dann sehen, und das ist der wichtige Punkt, du wirst es nicht sehen, aber du wirst es sehen, weil ich es dir sage, dass du es sehen wirst. Sonst würdest du es nicht sehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, genau darum geht's. Dieser Nebel ist halt so gelöst, dass es halt ein Raymarching-Effekt ist, ich gehe nicht so sehr ins Detail, aber grundsätzlich ist es halt ein Effekt, der on top auf das Bild gepackt wird. Und das ist eine Berechnung auch mit der Tiefe letztendlich. Und deswegen wärst du zum Beispiel da, wo Nebel hinter dem Charakter ist, wärst du um den Charakter so eine Art Blumen oder Blur sehen. Halt irgendwas Verschwommenes sozusagen. Irgendwas ist da verschwommen um den Charakter herum. Und die meisten werden einfach nur denken, ja gut, ist irgendwie ein Effekt oder sonstiges. Es ist aber ein Artefakt davon, dass dieser Nebel halt mit einer sehr niedrigen Auflösung gerendert wird und dann dieses Bild halt verwaschen wird, um halt nicht die rohen Pixel dir zu zeigen, die normalerweise um dieser Figur drumherum wären. Normalerweise würdest du sozusagen diesen Nebel, der on top gerendert wird, um die Figur rum, der ja eigentlich rausgecuttet werden muss, die Figur dürfte nicht diesen Nebel empfangen, weil der Nebel dahinter ist, müsstest du eigentlich dann um die Figur ganz viele Pixel sehen. Und dieser Blur versteckt diese Pixel. Und jetzt sieht es halt aus, wie als wenn es einfach nur so Licht ist oder ähnliches. Aber es ist ein Artefakt von etwas wegen der Auflösung sozusagen. Und ich weiß, dass viele Entwickler würden das scheiße finden. Die würden sagen, ne, das darf nicht sein, weil wenn ich das auf volle Auflösung stelle, ist das perfekt. Dann sieht das Bild perfekt aus. Der Charakter kann in den Nebel reingehen und davor stehen und du hast nicht irgendwie Artefakte drumherum und sonstiges. Aber dann läuft es nicht in 1064 Bilder pro Sekunde, der Effekt. Und das sind die Abstriche, die man bei Optimierung immer abwägen muss. Das ist am Ende Optimierung. Du versuchst, einen Kompromiss zu finden zwischen Leistung und optischer Qualität. Und sehr, sehr viele sträuben sich davor, zu akzeptieren, dass auch hin und wieder ein Effekt nicht perfekt aussehen muss. Und das ist zum Beispiel, hatte ich in ein paar Videos mal thematisiert, wenn du Wasser in Spielen hast, dass wenn du in das Wasser reinguckst, so alles, was dahinter ist, so ein bisschen kräuselt, dieser Effekt halt, dieser klassische Kräusel-Wasser-Effekt. Dann hast du halt in sehr, sehr vielen Spielen dieses Problem, dass wenn ein Objekt davor steht vor diesem Wasser, also du guckst auf dieses Wasser hin, dass zum Beispiel die Spielerfigur steht vor diesem Wasser und du siehst halt um die Figur so ein Krisseln, was am Ende einfach nur das ganze Bild nimmt, auf das Wasser raufknallt, dann das alles ein bisschen verzerrt und in dieser Kräuselung ist natürlich dann auch der Charakter, der vor dem Wasser steht, mit drin. Und dann siehst du sozusagen so einen Rand um der Figur, dass er da irgendwie so komisch rumkrisselt. Das ist auch so eine typische Sache von, das haben Leute erst gemerkt, als ich es in meinen Videos angemerkt habe und seitdem sehen sie es halt immer. Seitdem sehen sie in jedem Spiel, dass die meisten Effekte genauso gelöst sind und haben dasselbe Problem wie ich, dass du Spiele analysierst und gar nicht mehr dich fallen lassen kannst, weil du ständig jetzt dieses Kräuseln um die Figuren siehst in allmöglichen Videospielen. Aber das ist so eine Sache, du kannst das lösen. Ich habe es in unserem Spiel gelöst, weil du kannst es mit einer Maske lösen. Das heißt, das Kräuseln ist verdeckt, weil da wird einfach nicht gekräuselt am Ende des Tages. Und das ist auch so eine Sache, das siehst du maximal, wenn du ganz genau hinguckst, aber es ist sehr viel weniger auffällig, als das wenn die ganze Figur im Wasser kräuseln siehst. Nee, so kann man das lösen. Aber du kannst es eben noch krasser lösen, wie es damals, glaube ich, Crytek gemacht hat bei Far Cry, wo du sozusagen alles unter dem Wasser nochmal renderst. Das wäre so die optimale Sache. Wenn du alles unterhalb der Wasseroberfläche einfach nochmal rendern würdest und dann dieses Bild kräuselst. Das ist so das Beste, was du machen könntest. Und das würde man vielleicht machen, wenn man das perfekt machen möchte, ne? Das ist, wenn du diesen sagst so, nein, das muss geil aussehen, das musst du richtig, und dann hast du das Ding, dann läuft es auf der Switch nicht. Und dann läuft es auf der Switch in 640p mit 30 Bildern pro Sekunde. Aber unser Target waren 1080p und 60 Bilder pro Sekunde. Und deswegen ist immer ganz wichtig zu sagen, Optimierung hat auch sehr viel damit zu tun, wo kannst du dir Abstriche erlauben? Und das ist immer das, was mich ein bisschen nervt, wenn Optimierung als Thema aufkommt. Weil alle reden über Optimierung, aber keiner sagt genau, was ist eigentlich Optimierung? Was heißt das denn? Ist Optimierung nur LOD, dass Objekte im Hintergrund weniger Polygone haben? Und ich kann sagen, nein, Polygone sind nie das Problem. So, selten sind Polygone das Problem in Videospielen heutzutage. In Videospielen heutzutage ist eher das Problem Oberflächen, also Shader, oder halt Post-Processing-Effekte. Alles andere, Polygone pushen, überhaupt komplett. Die Switch könnte Millionen Polygone mit 60 Bildern pro Sekunde pushen. Es kommt darauf an, was ist da für Material auf diesen Polygonen. Das ist das wirkliche Problem.
Ein mega faszinierender, interessanter Vortrag von dir zum Thema Optimierung. Ich danke dir dafür. Jetzt weiß ich Dinge und jetzt werde ich bestimmte Dinge nie wieder nicht sehen können, dank dir. Danke dafür.
Immer gern.
Ich komme zu einer anderen Frage, jetzt auch in Bezug auf die Nintendo Switch 2. Pokémon Legenden AZ oder wie auch immer kam ja raus und hat auch gezeigt.
Nee, du hast Pokémon erwähnt, da ist was bei dir hochgekommen.
Nee, das passiert bei mir auch immer. Nee, und genau das bringt mich ja zu einer Frage, weil wir gerade über Optimierung geredet haben und ich glaube, es gibt ja kaum ein Spiel, das man im Kontext von Optimierung nicht nennen sollte, wenn es jetzt zum Beispiel über Pokémon Legenden A bis Z geht, weil Game Freak oder Nintendo mittlerweile so ein bisschen dazu neigen, die Spiele dürfen auch hässlich rauskommen, die Leute kaufen es eh. Wie fühlst du dich anzüglich oder bezüglich dieser Tatsache, während du gleichzeitig sehr viel in die Optimierung und die Grafik deiner Spiele steckst?
Boah, also es ist halt es ist schwer. Weil es ist der typische Fall von bei Videospielen, wenn du alles richtig machst, dann ist es halt so, dass die Leute es eh nicht mitbekommen. Und das ist ja dein Ziel. So, du willst ja alles richtig machen, damit eben man nicht sagt, dass da irgendwie Probleme sind. So, Pokémon ist dann noch ein spezieller Fall. So, Pokémon ist einfach ein Ding, das ist eine riesige Marke. Und ich würde behaupten, die Spiele sind langsam ziemlich irrelevant geworden für die Marke Pokémon. Die gibt es halt noch, weil damit kannst du halt vor allem junge Leute oder vor allem Kinder und sowas noch sehr hart an Pokémon binden. Wobei ich behaupte, dass die Trading Cards gerade da mehr in die Richtung machen, als die Spiele selbst. So, Trading Card ist, behaupte ich jetzt mal ganz doof, größer gerade als die Spiele von Game Freak.
Krass.
Und das ist so die Sache. So im Sinne von Pokémon kann es jetzt erlauben, weil es gibt noch die Leute, und es wird besser, muss man so sagen. Also Leute wachen ja auf. Es ist nicht so, dass Leute nicht langsam begreifen, dass da irgendwas schief läuft. So Pokémon ZA hat deswegen keine Rekorde gemacht und läuft, glaube ich, auch schlechter als Arceus. Was ein gutes Zeichen ist, dass Leute aufhören, einfach diese Pokémon-Spiele blind zu kaufen. Aber ich denke mir sozusagen, sagen wir so, ich weiß, dass Optimierung keine Sache ist, die eine große Aufmerksamkeit bekommt. Allein deswegen, weil Metroid Prime 4 ist gerade erschienen und die Leute reden mehr über NPCs und die Wüste, anstatt darüber, dass Metroid Prime 4 ein technisches Meisterwerk ist. So, das ist eine Diskussion, die so überhaupt nicht vorkommt, was ich verrückt finde, weil wenn du Metroid Prime 4 auf der Switch 2 spielst, in eigentlich 2K, also 1440p, weil 4K ist eine Lüge von Nintendo. Keine Ahnung, warum sie die Scheiße gemacht haben. Das Spiel ist nicht in 4K. Es stimmt einfach nicht. Aber selbst wenn du es in 1440p spielst, mit stabilen 60 Bildern pro Sekunde, oder du spielst das Spiel in 1080p mit 120 Bildern pro Sekunde, oder in Handheld-Modus in 120 Bildern pro Sekunde, und es wird kein einzelner Frame verloren. Allein das ist verrückt. So, du hast dieses Spiel und das muss innerhalb von 8 Millisekunden ein Bild rendern. Das heißt, weder die CPU noch die GPU darf auch nur irgendwie von diesen 8 Millisekunden abweichen. Und als jemand, der jetzt ein Spiel gerade entwickelt hat für die Switch, weiß ich, dass das zumindest für uns komplett unmöglich war, weil dafür hätten wir wirklich jedes einzelne System, das dieses Spiel verwendet, selbst schreiben müssen. Zum Beispiel das ganze Dialogsystem, der Kern vom Dialogsystem, hätten wir selbst schreiben müssen, damit wir das überhaupt erreichen können. Und die Frage ist, ist es das wert? Haben wir so viel Zeit in dieser Welt, um das selbst machen zu können? Antwort ist nein. Aber das heißt sozusagen, ich weiß, wie schnell es passiert, dass man einen Frame zum Beispiel verliert. Da machst du einfach, dass ein Spiel jetzt gerade dynamisch entscheiden muss, welcher Controller angeschlossen ist, welches Icon jetzt ausgewählt werden muss. Das erzeugt intern halt, man nennt es Garbage sozusagen, einfach nur Sachen müssen, also Variablen müssen erstellt werden, die aber nicht vernünftig gesäubert werden können. Und dadurch verlierst du dann meistens einen Frame. So, und Metroid Prime 4 hat das so gut wie gar nicht. Das läuft einfach bombenfest. Und es hat 120 Hertz, das heißt, es muss nicht wie bei uns in 16 Millisekunden ein Frame rendern, sondern es muss in 8 Millisekunden ein Frame rendern. Und dass sie das trotzdem hinbekommen haben, das ist ein technisches Meisterwerk. Ich kenne wenige Spiele, die 120 Hertz wirklich locked hinbekommen. Weder auf PlayStation 5 noch auf Xbox Series X. Das ist verrückt. Aber darüber redet keiner, weil alle sich darüber aufregen, dass es für 10 Minuten einen Nerd-Charakter in Metroid Prime 4 gibt oder dass es, in was des Wortes, eine wirklich beschissene Wüste gibt. So, in diesem Spiel, die absolut nichts in diesem Spiel zu suchen hat und das Spiel auch an sich runterzieht. Aber das überwiegt die Diskussion, weil Leute sich eher darüber aufregen wollen, dass sie Metroid Prime 4 nicht mögen, anstatt darüber zu reden, was das Spiel denn an Qualitäten hat. Und das zeigt einfach ganz gut, dass am Ende des Tages Optimierung und all der ganze Spaß nicht das Wichtige ist für die Spieler. Aber ich behaupte, sie bekommen es dennoch mit. Ich behaupte, wenn damals auch bei Metroid Prime 1 auf dem GameCube, ich habe damals auch nicht so drauf geachtet wie heute, aber ich habe begriffen, dass dieses Spiel technisch anders ist als so ein Mario Sunshine oder sowas. So irgendwas. Ich habe begriffen, irgendwas war anders. Ich habe damals nicht verstanden, dass es Unterschied zwischen 30 und 60 Bilder pro Sekunde ist. Das habe ich nicht begriffen. Aber ich habe begriffen, dass es sich anders und vor allem besser angefühlt hat als viele andere Spiele auf der Plattform. Und das ist halt, wie gesagt, das Undankbare an solchen Sachen. Wenn du deine Arbeit richtig machst, bekommen Leute es einfach nicht mit.
Deswegen empfehle ich dir ja, die Schilder anzubringen, besonders bei dem Nebel. Ja,
genau.
Bevor ich dir gleich eine super kritische Frage stelle, da nochmal sofort anschließend. Über welche Forendiskussion könntest du dich dann ultimativ auskotzen? Also welche Beschwerde möchtest du bei Super Chipfleck Ü nicht lesen?
Boah. Das gab schon zu häufig. Also, was wir selten, ne? Also, du bist auch im Netz aktiv, du bekommst Kommentare und so einen Spaß. Du wirst es auch kennen. Negative Kommentare hängen natürlich immer stärker als positive. Und wir hatten schon, seitdem wir damals einen Teaser veröffentlicht haben, der Teaser hat nichts gezeigt. Nicht nur das, der Teaser wurde von einer Freundin und von Ben von mir erstellt. Und Ben hatte irgendwie einen seltsamen Farbmodus drin, wodurch der Kontrast ein bisschen zu hoch angezogen war. Das heißt, die Farben waren noch nicht, wie eigentlich im Spiel sie aussehen sollten. Aber dieser Teaser war nur dazu da, um zu sagen, jo Leute, wir machen ein Chipfleck-Spiel. Mehr war der Teaser nicht. Wirklich generisch as fuck. Aber komplett bewusst generisch as fuck. So. Und dann kamen schon die ersten Kommentare im Sinne von, mal wieder ein weiterer Acid-Flip-Plattformer, wie es so viele schon gibt. Die Bäume kenne ich aus den Unreal Engine Acid Store. Und ich hocke dann und denke mir, ich habe 400 Euro für diesen Baum bezahlt, weil der custom-made ist. So, der Baum war das erste Modell, das wir im Spiel hatten und vielleicht sogar das wichtigste Modell damals, als wir das Spiel angefangen haben, weil es eben von einem Grafikerkollegen, von dem ich vorhin gesprochen habe, der auch begeistert ist von den volumetrischen Nebeleffekten, die wir jetzt im Spiel haben, so, das wurde von dem gemacht und der ist ein Meister in solchen Fällen. So, der hat uns ja dieses Baumodell gemacht mit der Idee, es hat so wenig Overdraw wie möglich, das heißt, es nutzt keine Transparenz. Es ist so aufgebaut, dass es super low-poly ist, aber auch gleichzeitig so, dass es von jedem Winkel eine andere Silhouette wirft, damit du ein Baumodell ständig überall hin platzieren kannst und du denkst gar nicht drüber nach, dass es immer dasselbe Baumodell ist, weil es wirklich von der Silhouette her, jeder Winkel ist einzigartig. Und so wurde dieser Baum erschaffen am Ende des Tages. Und dann kommt einer an und sagt, das ist ein Unreal Engine Asset Store Baum. Habe ich ja schon überall schon mal gesehen. Ja, so, nein, hast du nicht. Das ist absolut unmöglich. Und wenn, dann haben wir den da reingestellt. Das wäre die einzige Chance, warum dieser Baum in diesem Asset Store drin ist. So, also Acid Flip, das, was uns halt nicht häufig, es kam jetzt vielleicht so 2-3 Mal vor insgesamt. Aber wenn das vorkommt, ich bin halt schon ein bisschen sauer darüber, aber dann wiederum denke ich mir sozusagen, okay, wir sind im Internet, wir wissen erstens nicht, was ist das für ein Mensch, der das geschrieben hat, weil meine Vermutung ist, das ist einfach nur ein 12-jähriges, dummes Kind, das noch niemals irgendwie auch nur einen intelligenten Gedanken in seinen Kopf hatte. So, und das kennt halt nur diese Synthi-Pack-Dinger und sieht halt Low-Poly-Grafik equals Acid-Flip. So, und dann sagt ein Triggerherrn, muss schreiben, dass es Acid-Flip ist, weil mehr kriegt dieses Kind halt nicht hin. So, und so, das ist die einzige Erklärung, die ich dann habe. Weil ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, wie irgendwann sagt so, das ist ein Acid-Flip-Spiel. Oder auch, dass irgendwie sowas kommt wie, ja, das ist Acid-Flip, weil da passt ja kein Objekt mit einem anderen irgendwie zusammen. Und ich denke mir, wie, das ist alles von derselben Grafikerin und sie hat alle Texturen selber per Hand gezeichnet. Wie genau soll da etwas nicht zusammenpassen? Hä? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist so, als wenn du irgendwie zwei Bilder zeichnest, von selben Menschen einfach gemacht und du sagst so, nö, passt nicht zusammen. Das passt nicht. So, aber es ist derselbe Style. Das ist dieselbe Person, die das gemacht hat. Nö, passt nicht zusammen. Und das ist wie gesagt, muss immer vor Augen halten, du weißt nicht, welcher Mensch da gerade vorm PC sitzt. Du hast keine Ahnung, was der Hintergrund ist, welches Alter der ist oder ob das nur einer ist, der dich eh hasst, was auch schon vorkam tatsächlich. Es gab einen Kommentar, den hatte ich ausgeblendet, weil ich muss mal ein bisschen aufpassen, weil Melanie, die, wie gesagt, die 3D-Grafiken hier bei uns gemacht hat und die Texturen gezeichnet hat, die ist halt nicht so bewandert mit Internetkritik und all sowas. Mhm. Ich ja schon seit immer. Und ich will sie ein bisschen schützen, weil sie nimmt sich Sachen immer sehr zu Herzen, wenn sie Sachen liest. Und deswegen, ich habe mit ihr viel über sowas geredet, aber wenn es wirklich dumme Kommentare sind, so, wo ich weiß, so, ey, das könnte sein, dass sie das irgendwie anknackst. Und es gab deswegen auch schon mal Fälle, wo sie halt wirklich angeknackst war wegen sowas. Deswegen passe ich da einfach auf. Weil wir halt Low-Poly-Spiel machen müssen auf der Switch 1. Und das sieht dann halt eben so aus, wie es aussieht, wenn man 1064 Bilder haben möchte. Sieht halt dann nicht aus wie, keine Ahnung, Doom in 600p mit 30 Bildern pro Sekunde oder sonstiges. So sieht dann einfach anders aus. So, und da gab es halt einen Kommentar, der so geschrieben hat, also dafür, dass ich Samp als Dev-Profi bezeichne, sieht das Spiel halt echt nicht gut aus. Und ich dachte mir so, du kleiner Wichser, so, what the fuck? Entschuldige, dass wir theoretisch das Spiel mit zwei Leuten entwickelt haben, so dass wir halt nicht das Budget haben wie ein Nintendo oder ähnliches, dass wir sozusagen einfach gucken müssen, wo wir unsere unsere Stunden halt rein investieren am Ende des Tages. Weil man muss halt wirklich sagen, am Ende ist es halt so, wir könnten natürlich jedes Areal unfassbar hübsch machen, noch geiler, noch mehr optimieren, so ein Spaß. Oder wir haben mehrere Areale, die du in einem Spiel erforschen kannst. Und uns war es halt wichtig, da die Balance zu finden. So, ich musste Melanie teilweise sagen, du hörst jetzt auf, an diesem Areal zu arbeiten, weil wir haben noch 5 Areale, diesen Spiel zu machen. Das Ding ist aber, sie hat auch teilweise dann Sachen trotzdem weitergemacht, auch wenn ich gesagt habe, lass das. Und ich muss zugeben, es ist besser dadurch geworden. Wir hatten zum Beispiel wir haben ein Areal, das haben wir Candy World genannt. Und da ist halt das Kettenkarussell, nee, das Kettenkarussell, einfach nur dieses Karussell, was man auch ein paar Mal im Trailer gesehen hat. Das ist dort halt in diesem Areal. Und früher war es halt nur dieses Karussell. Es gab nichts anderes von diesem ganzen Areal, nur dieses Karussell. Und sie war immer, hat immer wieder gesagt, so, boah, das sieht so dumm aus. Ich wünschte, man könnte auch noch irgendwas drumherum machen. Es ist so alleinstehend da. Und ich dachte so, boah, Melanie, wir haben keine Zeit dafür. Wir haben noch andere Areale zu machen. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, okay, komm, mach hier sowas wie Heidepark oder andere Parks. Mach da irgendwie so Holzplanken drumherum, dass man da so stehen kann. Irgendwie sowas, damit das irgendwie zusammenpassend ist. Damit es nicht einfach nur auf dem Terrain steht am Ende des Tages. So, hat sie sich halt hingesetzt und hat auf einmal ein riesengroßes Süßigkeitenareal gebastelt. Was nie geplant, es war so riesig. Ich glaube, es war damals circa, ich würde sagen, ein Fünftel bis fast ein Viertel von der ganzen Map war auf einmal nur noch dieser Süßigkeitenbereich. Ich habe gesagt, Melanie, das passt alles nicht rein. Das ist zu riesig. Man sieht die Stadt gar nicht mehr, wenn man rauskommt, weil das so riesig ist. So. Und dann haben wir es halt wieder kleiner skaliert und noch ein bisschen angepasst und dann auch an einen anderen Ort verfrachtet. Und dann ist es jetzt im Spiel drin, so wie es drin ist. Und ich guck's mir halt heute und sag mir so, ja gut, das war die bessere Entscheidung. Es war, sie hatte recht, es sieht jetzt sehr viel interessanter und spannender aus, es hat jetzt Plattforming-Möglichkeiten, all sowas. Es war schon die richtige Entscheidung. Aber dennoch natürlich kommen dann eben Leute mit solchen negativen Kommentaren. Und ich weiß halt, wenn dann sowas kommt, mit einem Dev-Profil, ist ja gar nicht so geil. Ich denke mir so, doch. Ich würde behaupten, dass 90% der Leute, die auch nur irgendwie ein Switch-Spiel gemacht haben, nicht nachempfinden können, wie wir dieses Spiel gemacht haben. Weil das ist das, was ich auch von Messen immer mitgenommen habe. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel Entwicklerkollegen, die halt, also Professionelle, die halt wirklich Studios leiten und Chefs von größeren Indie-Studios sind, wenn ich denen halt sowas gezeigt habe, dass sie immer fasziniert sind davon. Und immer sagen, das ist unfassbar. Ich meine, einer dieser Leute hatte mir noch mal jetzt gesagt, so, ey, ich hoffe, dass das Spiel gut läuft und ich hoffe, dass ihr weitermachen könnt, aber denkt daran, wenn das nicht klappt, ne, bevor du bei einer großen Firma dich irgendwie anmeldest, komm mal zu uns. Also direkt sowas gesagt wie, das ist so geil, komm zu uns bitte. So. Also das heißt, es ist wirklich, in der Szene verstehen die Leute das, aber ich verstehe auch gleichzeitig, dass es ein Switch 1-Spiel ist und viele heute nicht mehr verstehen können, warum das beeindruckend ist. Und das war meine große Sorge. Meine große Sorge war immer, wenn das Spiel erscheint, nachdem die Switch 2 draußen ist, werden Leute sehr schnell vergessen, warum das Spiel überhaupt gut aussieht. Weil sie dann andere Vergleiche wieder haben. Und Leute vergessen immer sehr schnell, wie Spiele damals ausgesehen haben. So ist ja heute immer noch so. Ne? Also, ich sehe in Banjo-Kazooie ein wunderschönes Spiel, aber sag das mal jemandem, der jetzt 15 ist. So, das ist, die sehen das halt nicht, logischerweise. Die haben andere Standards. Aber gut.
Kehren wir damit zu einer ganz wichtigen Frage zurück. Wir haben uns sehr viel über Technik unterhalten. Kommen wir ganz kurz zum Inhalt. Adventures sind so gut wie ausgestorben. Gut, wenn man nicht in den Indie-Bereich guckt, aber so gerade im hohen Bereich sind sie weg. Ne? Letztes Jahr war auf jeden Fall Astrobot eine ganz tolle große Überraschung, hat aber auch gezeigt, dieses Genre ist ausgestorben. Warum ist es ausgestorben und warum soll Super Ship Flag Ü es zurückbringen?
Eine ausgezeichnete Frage. Das große Problem ist, glaube ich, eher, dass zum Beispiel bei Astrobot. Nehmen wir einfach Astrobot, das ist ein schönes Beispiel am Ende des Tages. Weil Astrobot hat halt alle Qualitäten, die ein Videospiel benötigt, damit es ein gutes Videospiel ist. Am Ende des Tages entscheidet das aber nicht darüber, ob ein Spiel Erfolg haben kann. Reden wir so, ob es Erfolg haben kann. Denn damit ein Spiel Erfolg hat, vor allem von einer Firma wie Sony, muss eine Firma wie Sony an dieses Spiel glauben. Sony hat nicht an Astrobot geglaubt. Ich glaube, das hat jeder mitbekommen, allein schon so an sich. So, jeder wird mitbekommen haben, dass da irgendwas nicht stimmt, dass Astrobot sehr wenig Aufmerksamkeit von Sony gegeben hat. Stattdessen halt andere Spiele wie ist hier das Spiel, was nach einer Woche wieder geschlossen wurde?
Concord,
genau. Ich hatte gerade Conduit im Kopf, ein ganz anderes Spiel. Genau, Concord zum Beispiel. Das war ja der Fokus von Sony in der damaligen Zeit. Das war ja so die Astrobot-Zeit letztendlich. Und das Budget, das Astrobot hätte bekommen können, wurde halt komplett in Concord reingestopft. Es ging ja so weit, dass Leute, also Freelancer vor allem, wurden, bevor das Spiel erschienen ist, bereits vom Projekt gekickt. Das heißt, die durften nicht mitmachen. Viele wurden aus den Credits rausgeworfen. Ganz normale Gang und Gäbe in der Industrie. Aber bedeutet, Sony hatte wirklich gedacht, Astrobot, scheißegal, Freelancer, kicken wir schon mal vom Projekt, also ohne Benachrichtigung. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass die Leute wussten, oh, wir haben jetzt 6 Monate, dann werden wir vom Projekt runtergenommen. Nein, es war einfach ein, von heute auf morgen gesagt, gefeuert, verpisst euch. So, weil keiner hat geglaubt daran, dass Astrobot eher nur irgendwas Wichtiges ist für Sony. Also Sony selbst hat das einfach nicht geglaubt. Bedeutet, die haben auch nicht daran geglaubt, dass Astrobot eine Marke sein könnte, die fortgeführt wird. So, Sony selbst scheint nicht dran gedacht zu haben, vielleicht wollen wir mal Astrobot 2 machen. Weil sonst hätten sie Leute ja nicht alle rausgeworfen. Und dann kam Astrobot raus und scheiße, alle liebten es. Es gibt Preise und all sowas. Und alle sind komplett begeistert davon. Aber, man muss dazu sagen, auch am Ende nur in diesen Kreisen, in denen wir uns bewegen, weil viele andere haben das Spiel gar nicht mitbekommen, weil Sony dafür keine Werbung gemacht hat. Und ich behaupte, hätte Sony eine normale große Kampagne für dieses Spiel gemacht, wie es eben all ihre anderen großen Spiele, wie es ein Naughty Dog Spiel zum Beispiel bekommen hätte, dann wäre das Spiel auch richtig gut angekommen und wäre wahrscheinlich jetzt eine riesengroße neue Marke, die es wert wäre, in Zukunft weiter zu verfolgen. Dass Astrobot wirklich so eine Zelebrierung ist von Videospielen, die man dann halt alle 5 bis 6 Jahre mal rausbringen kann und dann auch richtig viel Asche macht, weil die Leute jetzt die Marke Astrobot mit Qualität verbinden am Ende des Tages. Und dasselbe haben wir zum Beispiel auch mit Horrorspielen gehabt. So, wie lange war es so, dass wir keine vernünftigen Survival-Horrorspiele hatten, weil Capcom gemeint hatte, wir lassen die Scheiße, nachdem Mikami nicht mehr da war, und machen jetzt mehr Action. Erst mit Resident Evil 5, dann mit Resident Evil 6. Silent Hill gestorben, weil Konami ist und die eh nur beschissene Entscheidungen machen. So, und das heißt, alle Firmen haben aufgehört, die ihre Horrormarken hatten, wirklich Horrorspiele zu machen, wie sie eigentlich sein sollten. Und erst als die Indie-Spiele kamen und gezeigt haben, die Leute wollen aber Survival-Horror haben, erst dann hat Capcom gesagt, ah shit, vielleicht sollten wir Resident Evil 7 so wie dieses PT machen und dann unsere Resident Evil-Elemente reinbringen, weil irgendwie mögen Leute Horror, hätte ja keiner ahnen können. So, obwohl sie ja in vielen Interviews immer selbst gesagt haben, so nein, Survival-Horror ist tot, keiner möchte das mehr spielen. Und das ist halt die Sache. Was ist das, was die Firmen uns sagen, was wir zu mögen haben? Und was ist das, was die Spieler wirklich haben wollen am Ende des Tages? Und ich denke, die Plattformer sind damals gestorben, weil die Übersättigung einfach existierte. Es gab so viele Plattformer, dass es logisch war, dass die Leute keinen Bock mehr drauf hatten. Weil, man muss halt bedenken, Super Nintendo war fast nur Plattformer. So, selbst SNES-Spieler waren teilweise Plattformer. Der N64 hat natürlich dann mit Rare und Nintendo selbst da sehr, sehr viele Titel zu bieten gehabt. Aber dann kam auch eine PlayStation 2, wo es auch sehr, sehr viele Titel gab. Und vor allem die Wii hatte sehr viel Shuffleware-Plattformer. Und der Markt war irgendwann so übersättigt und es gab so wenig neue, frische Ideen, dass logischerweise die Leute aufgehört haben, sich dann da unbedingt nachzusehnen oder Sachen zu kaufen. Und deswegen ist es dann eingestampft worden. Genau wie es mit Horrorspielen war. Weil ja, die Zahlen sind damals bei Horror zurückgegangen. Frage ist immer nur, warum? Bei Plattformern wie bei Horrorspielen behaupte ich einfach, es ist die Übersättigung und dass die Spiele am Ende einfach zu ähnlich waren. Weil, stell dir mal vor, wir würden wirklich immer nur Mario 64 bekommen. Immer und immer wieder. Du hast immer wieder, gehst durch ein Schloss und hast nur andere Level. So, das ist vielleicht die ersten zwei Male ganz cool, aber das klappt irgendwann nicht mehr. Irgendwann bist du auch übersättigt davon. Deswegen funktioniert ja Mario auch. Du hast Mario, Mario 64, du hast Mario Sunshine, dann hast du Mario Galaxy, dann hast du einfach komplett einen neuen Antrieb mit Mario 3D World, mit 3D Land und jetzt hast du Mario Odyssey. So, Mario hat sich in jedem Spiel neu erfunden. Und deswegen überlebt es als Plattformer-Marke. Aber das haben zu wenige andere Plattformer gemacht. Und jetzt traut sich halt kein großer Entwickler mehr an Plattformer ran, weil die Investition ist einfach zu groß. Die Angst ist zu groß, dass du zu viel Geld ausgibst und das nie wieder reinbekommst. Und deswegen bin ich froh, dass Indies das aufnehmen. So, deswegen bin ich froh, dass sowas wie Tiny Terry existiert, weil Tiny Terry einfach sagt so, nein, diese Oldschool-Plattformer, die damals auf dem GameCube und PlayStation 2 normal waren, die werden heute schon noch angenommen. Und ich behaupte, hätte ein Nintendo oder ein Sony Tiny Terry gemacht, mit einem größeren Budget, dann würde es auch klappen. Dann würde das Spiel auch seine Leute finden und sich garantiert auch mehr verkaufen als zum Beispiel Metroid. Ich behaupte, ein Metroid ist weniger massentauglich als heute ein normaler Plattformer. So, weil immerhin Japaner auch Plattformer spielen. Aber sie hassen Metroid. Also von daher, ja, ich denke, bei Chiplay ist einfach das Ding, dass wir eben genau deswegen nicht andere Plattformer nachgemacht haben. Wir haben nicht ein Mario 64 gemacht und das merkst du. Ahead in Time ist ein Mario 64-Klon. Ist einfach so am Ende des Tages. Es ist ein cooles Spiel und ich hatte super viel Spaß damit, aber man merkt, dass die Entwickler gesagt haben, wir wollen ein Spiel wie Mario 64 machen und haben dann noch ein bisschen Sunshine und ein bisschen Banjo in den Level-Design und sowas mit reingebracht. Aber das Movement ist eindeutig inspiriert von solcher Art von Spielen. Und dann, wie gesagt, hast du ja die Banjo-Klone, die wir halt des Öfteren schon gesehen haben. Entweder durch den Artstyle, weil es dann her sehr Ray aussieht, oder sie machen das Buddy-Duo, dass sozusagen eine Figur rumläuft und eine andere Figur drum rumschwebt, auf der Schulter ist oder sonstiges, weil Banjo-Kazooie. Und das sind halt so die Sachen, damit kriegst du die Fans von Banjo, damit kriegst du die Fans von Mario. Aber du hast nichts Eigenes, du hast nichts Neues, du hast nicht das, was die Leute haben wollen, damit du einen neuen Plattformer hast. Und bei Chipflex zum Beispiel war ja auch eine der ersten Sachen, die wir gesagt haben, ey, wir machen keinen Combat rein, weil Combat kann man verkacken. Und mit schlechtes Combat wird das ganze Spiel runterziehen. Wir sollten nur dann versuchen, die Arbeit, die wir in Combat reinstecken, in andere Sachen reinzustecken. Mehr in das Erkunden, mehr in die Welt, mehr in Easter Eggs und all so einen anderen Spaß. Und dadurch haben wir dann wieder irgendwas geschaffen, was allein dadurch nicht so sein kann wie andere und wieder irgendwas Eigenes ist, wo man, wenn es funktioniert, in Zukunft wieder darauf aufbauen kann. So, stellen wir uns vor, Chipflake macht sein Plus. Wir können drüber nachdenken, in ein, zwei Jahren Nachfolger zu machen und können auf dieses System aufbauen, hätten dann wieder was Eigenes. So, ich meine, mitten in der Entwicklung ist uns aufgefallen, wir machen theoretisch ein Strand-like. Das ist ja schon das Seltsame überhaupt, dass wir einen Plattformer Strand-like haben, weil ich glaube, das gibt es noch nicht. Korrigiere mich, aber ich glaube, es gibt noch keinen Strand-like-Plattformer.
Du müsstest mir, glaube ich, Strand-like da in dem Kontext erklären.
Naja, also Strand-like-Spiele sind heutzutage Spiele, die halt Death Stranding-Style einfach vor allem darum gehen, Sachen zu transportieren.
Es ist wirklich, also mein Bauchgefühl hätte gesagt, er meint wahrscheinlich Death Stranding, aber meint er wirklich Death Stranding? Gut, dass ich nochmal nachgefragt habe. Ja,
mhm. Genau. Das ist einfach diese Sache von, dass wir einen Plattformer haben, der Strand-like sozusagen irgendwo ist, macht es wieder sehr eigen. Und dann natürlich noch die Inspiration, die wir halt von Rare gesammelt haben, sei es nun von Humor oder einfach bizarre Situationen, die im Spiel existieren. So, es ist halt wirklich ein Spiel, das, denke ich, massentauglicher ist als ein Ahead in Time grundsätzlich. Einfach deswegen, weil es eben von dir nicht versucht oder nicht extreme Action oder sonstiges Ähnliches abverlangt. Du hast keine kniffligen Plattformer-Passagen oder sonstiges. Du hast ein wenig davon und in zukünftigen Patch hoffen wir, dass wir wirklich mehr davon reinbringen, aber optional. Es ist eher so ein Spiel, wo ich sagen würde, das könnte selbst meine Tante spielen, die über 70 ist und sehr viele Videospiele früher gespielt hat, aber heute sich ein bisschen schwerer tut mit actionreichen Plattformern zum Beispiel, weil es eben eher darum geht, zu erkunden, Sachen zu lösen und Sachen miteinander zu kombinieren, als irgendwie den perfekten Sprung hinzubekommen in den richtigen Momenten, also ein Kram. Aber ja, also letztendlich kann ich einfach nur sagen, um das ganz, ganz kurz runterzubrechen, Plattformer sind gestorben, weil sie sich zu ähnlich waren und wenn du als Plattformer heute überleben möchtest, dann mach irgendetwas anders. Mach irgendetwas, was es vorher in der Hinsicht noch nicht gab und sei nicht einfach nochmal Mario 64 oder Banjo-Kazooie. Das ist so das Einzige, was ich dazu sagen kann. Und ich habe das Gefühl, die Plattformer, die dann auch bekannt worden sind, eben genau das am Ende nicht gewesen. Sie waren kein Mario 64 und sie waren kein Banjo-Kazooie.
Sei nicht Mario 64, sei Mario 65, ja.
Mindestens.
Mindestens, ich verstehe.
128.
Irgendeine imaginäre Zahl aus dem Bauch raus. Ein aus der Zeit gefallenes Spiel, das aber besser in die aktuelle Zeit oder das aktuelle Bedürfnis von Gamern passt, als die Spiele, die aktuell erscheinen. Ich finde es interessant, dass man sich dann vor Adventuren und Jump'n'Run und Plattformern so ein bisschen, dass man sich davor sträubt und lieber dann Geld in solche Multiplayer-Service-Spiele rein investiert oder in Open Worlds, die noch viel teurer sind und viel, viel noch leichter scheitern können. Spannend, ich möchte nicht mit großen Unternehmen tauschen. Wie sieht das bei euch jetzt so marketingtechnisch aus? Wirst du da auf eine große Streamer-Kampagne setzen, dass du sagst, oh Leute, spielt mein Spiel? Wie sieht das aus? Wie wird das ein Welterfolg? Wo hilfst du danach?
Ja, eine gute Frage. Also wir haben keine Streamer-Kampagne oder sonstiges. Was das Wort ist, wir haben kein Geld für sowas. Also wir können halt keine Streamer sozusagen bezahlen, dafür das Spiel zu spielen. Und ich selbst bin jemand, der auch immer sehr hart bezweifelt, wie viel es am Ende bringt. So, ich hatte damals die Zeit mitbekommen, als zum Beispiel Dedelec damals sehr hart darüber nachgedacht hatte, ob sie überhaupt Gronkh noch irgendwie da supporten sollten, weil sie einfach gemerkt haben, wenn die Leute die Spiele bei Gronkh sich angucken, kaufen sie die Spiele nicht mehr, weil warum sollten sie? Es sind Adventure-Spiele, du hast alles gesehen. Warum sollten sie jetzt ein Deponia kaufen, wenn sie am Ende des Tages alles gesehen haben, was das Spiel zu bieten hat bei Gronkh? Und am Ende ja auch teilweise vielleicht eher wegen Gronkh da sind. Und das ist eh ein guter Punkt, weil dann habe ich gemerkt, bei Pizmeet zum Beispiel hatten sehr, sehr viele, vor allem deutsche Indie-Entwickler, echt hohe Beträge diesem Team gegeben, damit die dann die Spiele halt da spielen. Und sind halt mit einem unfassbaren Minus rausgegangen, weil was man einfach realisieren musste bei solchen Fällen ist, die Leute kommen nicht wegen deinem Spiel, was du da gemacht hast, die kommen dann wegen den Content Creator. Denen ist eigentlich scheißegal, welches Spiel sie spielen. Die wollen aber nur, dass die Content Creator lustig rumschreien und irgendwie spontan auf das reagieren, was da gerade im Spiel passiert. So, das ist so mein Gedanke bei solchen Fällen. Bedeutet, ich habe, wenn überhaupt zum Beispiel null Interesse daran, irgendein Streamer Geld zu geben, der groß ist. So, ich würde zum Beispiel niemals, keine Ahnung, ich würde zum Beispiel Pizmeet kein Geld dafür geben, damit wir ein Spiel spielen. So, niemals daneben. Ich würde wahrscheinlich auch kein Gronkh oder sonstiges Geld dafür geben. Ich würde, wenn ich jemandem dafür Geld gebe, wären das wahrscheinlich die eher mittelgroßen bis kleineren Streamer, weil ich habe das Gefühl, dass das eher die Leute sind, die sich auf ein Spiel auch wirklich einlassen am Ende des Tages. So, kannst mir nicht erzählen, dass irgendwelche Vollzeit-Streamer sich wirklich um dein Spiel scheren, wenn du denen Geld dafür gibst und die das spielen. Das wird einfach ein Ding von, die ziehen das jetzt durch, die machen ja eh Geld nochmal dabei, weil sie ja eben streamen und kriegen dann Geld noch von dir. Dann machen sie einfach die Stunden, die du abgemacht hast und dann ist das am Ende auch scheißegal. Dann kommt das nächste Spiel, für das sie bezahlt werden. Aber ein kleiner bis mittelgroßer Streamer, so, die sind erstmal viel dankbarer dafür, dass du überhaupt ihnen irgendwas gibst. Und gleichzeitig haben die wahrscheinlich ein gewisses Interesse an deinem Spiel, was du dann sozusagen denen gegeben hast. Und die beschäftigen sich auch damit. Und das sind dann wahrscheinlich auch eher die Leute, die dann andere dazu bringen können oder eher verstehen lassen können, ob dieses Spiel was für die ist. Weil das ist ja dein Ziel. Du willst ja, dass diese Content-Creator dein Spiel spielen, damit dann die Leute, die zugucken, begreifen, ey, das ist, glaube ich, auch was für mich. Dass sie vielleicht sogar überlegen, ich breche jetzt dieses Let's Play oder diesen Stream ab, weil ich das selbst erleben möchte. Und das hast du nicht bei Streamern, die sozusagen groß sind. Glaube ich einfach nicht. Zumindest habe ich jetzt genug Firmen gesehen, die pleite gegangen sind, weil sie eben dann Influencer-Marketing gemacht haben und gemerkt haben, das bringt einen Scheiß. Das bringt nichts. Und ja, das heißt Streamer-Kampagne auf jeden Fall nicht. Was wir halt verfolgen, ist natürlich erstmal normales Social-Media-Kram. Also halt Shorts hochladen auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube. Auch noch ein bisschen auf Twitter. Aber das ist nur, weil unser Tool auch automatisch auf Twitter hochladen kann. Das ist nicht, weil wir auf der Plattform wirklich aktiv sind. So, das ist halt Twitter, ne?
Also, es ist Twitter, noch? Ja.
Es ist halt Twitter. Nee, und das funktioniert ganz gut. Also, die Algorithmen sind immer sehr, sehr, sehr freundlich zu uns, Gott sei Dank. Und wir werden das jetzt auch wieder regelmäßiger durchziehen. Wir hatten eine Zeit lang Pause gemacht, weil das Spiel ja um 2 Monate später jetzt erschienen ist, als es kommen sollte. Unsere Marketingkampagne war aber so ausgelegt, dass es im November releasen soll, das Spiel. Das heißt, wir saßen da und haben gemerkt, so, oh shit, die Kampagne, die wir jetzt hier vorbereitet haben, die geht ja dann zeittechnisch so absolut null auf. Und das heißt, wir mussten dann erstmal alles pausieren und machen jetzt dann halt langsam wieder weiter. Also das heißt, wir fangen damit an. Und was ich mir vorstellen kann, ist, dass man eher sowas versucht wie Reddit-Werbung oder ähnliches. Weil ich persönlich es von mir selbst auch kenne, dass ich auf Reddit bin und dann in gewissen Subreddits Werbung kommt für irgendeine Sache, die auch passend ist zu diesem Subreddit, und mich dann auch mehr catcht. So, am Ende, ich denke, weißt du was? Ich guck mir das mal an, was da ist, weil das klingt tatsächlich wirklich interessant. Und das sehe ich eher. Also ich bin nicht so visiert auf Influencer-Marketing, sondern eher, wenn, auf klassisches Marketing. Ich würde lieber Geld in ein Plakat beim Hamburger Hauptbahnhof ausgeben, als ein Influencer das Geld dafür sozusagen zu geben, in der Hinsicht.
Sehr spannendes Duell.
Ja, aber dann wiederum muss ich sagen, Influencer im Sinne von, dass sie mein Spiel spielen. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie Influencer Werbung machen können. Ich kenne zum Beispiel eher im amerikanischen Bereich, also in so circa 5 bis 10 Jahren kommt es auch bei uns an, dass zum Beispiel du ein Video produzierst und in diesem Video hast du dann so einen kurzen Slot, wo du ein Spiel vorstellst. So mit ganz klassisch Placement letztendlich. Und das sehe ich dann schon eher. So, das würde ich eher verstehen. So, du guckst einfach ein Video, dann kommt da einfach für 30 bis 60 Sekunden kurz die Ansage, so, dieses Video ist gesponsert von, keine Ahnung, Superchip Flag Ü und dann Gameplay und kurze Erklärung, was ist das Spiel und dann geht das Video los. Ich habe das Gefühl, das catcht die Leute dann eher, die das Spiel wirklich spielen würden, als die Leute, die dann, naja, einen Streamer zu gucken und dann sich das Spiel einfach beim Streamer komplett angucken und dann brauchen sie auch nicht mehr kaufen. Kleine Anekdote dazu. Wir hatten gerade hier einen Geburtstag im Studio gefeiert von jemandem und da war jemand da, mit denen hatten wir über Videospiele gesprochen und ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst, Thank Goodness You're Here.
Ja.
Ja. Das ist ja ein sehr durchanimiertes Spiel. Es ist eigentlich eher so ein interaktiver Cartoon, als wird hier am Ende ein Spiel. Und der hat ich habe darüber gesprochen und ich habe gesagt so, hey, ja, das Spiel, bla, bla, bla. Und dann meinte hier Melanie, so von, ach, das Spiel, was du mir mal gezeigt hattest und bla. Und dann eine andere Freundin hat gesagt, das hat mit der zusammen durchgespielt gehabt. Und die war auch begeistert von dem Spiel. Und dann war da halt ein Besucher von diesem Geburtstag und hat er halt gesagt, so, boah, ja, das Spiel kenne ich, das habe ich schon mindestens 20 Mal bei verschiedenen Streamern gesehen. Und ich gucke ihn an und sag, weißt du, dann wird es auch mal langsam Zeit, irgendwie das Spiel zu kaufen, oder? Und er guckt mich so an und ich meine so, naja, weil du hast jetzt 20 Mal dir dieses Spiel angeguckt und hast das umsonst bekommen und dieses Spiel ist ja nur Animation. Es geht ja nur darum, dass du lustige Sachen hast und lustige Texte hast. So, wäre es doch nicht mal Zeit, das Spiel einfach zu kaufen und vielleicht auch mal selbst zu spielen und einfach den Leuten, die das Spiel gemacht haben, zu supporten, damit die das 20 Mal, dass du es geguckt hast, auch irgendwie so zumindest so ein paar Cent davon abbekommen. Und dann hat er gegangen so, ja, eigentlich hast du recht. Eigentlich muss ich das Spiel echt mal kaufen. Also, ja, das wäre schon cool. Also, und das ist so, wie gesagt, diese Diskussion gibt es bei Entwicklern ständig. Und ich meine, Delic hat viele Fehler gemacht, so ist es jetzt nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch bei der Delic dann irgendwann solche Fälle gefallen sind. Ne? Im Sinne von der Gedanke von, oh mein Gott, verlieren wir gerade wirklich viel Geld, weil Gronkh sozusagen unsere Spiele durchstreamt. Und wir sind ja auch hart, also es war ja eine Partnerschaft. Gronkh hat ja auch Rollen gesprochen in der Delic-Spielen am Ende des Tages. Aber diese Diskussion, die sie halt führen mussten, schadet uns das mehr, als es uns bringt. Ich weiß nicht, wie die ausgegangen sind. Ich weiß nur von Leuten, die dort gearbeitet haben, dass diese Gespräche häufiger geführt wurden. Aber ich kann mir vorstellen, das hat schon was damit zu tun am Ende des Tages. Also, dass garantiert sehr viele Leute diese Spiele gar nicht gekauft haben, weil sie wussten, ich kann mir die Spiele ja umsonst im Internet angucken. Und das ist, ja, das ist so, wie gesagt, der Grund, warum ich bei Influencer-Marketing ein bisschen vorsichtiger bin, weil ich halt diese Erfahrungen von anderen Firmen mitbekommen habe.
Leben wir nicht alle irgendwie in einer Gratis-Gesellschaft, wo wir kostenlos Gameplay konsumieren können? Sind wir nicht auch alle überfrachtet vom Xbox Game Pass? Hilft das Studios überhaupt wirklich, im Xbox Game Pass irgendwie zu sein? Spannende Fragen. Also wie bringst du überhaupt Games noch an den Mann und die Frau, sodass die Entwicklenden dahinter auch noch Geld verdienen? Ja, spannende Fragen. Samzockt, Chris Wasser. Eine wichtige Frage. Ich komme zu meinen Abschlussfragen und habe das bis hierhin sehr, sehr gut genossen. Welches Feature würdest du eigentlich gerne noch in Super Chipflag Ü drin haben, aber es ist keine Zeit mehr dafür, ergo muss es im zweiten Teil rein?
Lass mich kurz überlegen. Also es gibt mehrere Sachen, dummerweise. Logisch, wie gesagt, 60% mussten wir cutten von den Ideen, die wir haben. Es ist schwer, weil, okay, also es gibt die Möglichkeit, dass wir ein wichtiges Feature nachpatchen. Das hängt davon ab, also ich habe mir gesagt, wenn das Spiel Plus macht, dann werden wir es reinpatchen. Dann werden wir uns die Arbeit machen, weil wir werden keine Arbeit uns machen, wenn wir Verlust mit dem Spiel machen. Weil dann brauchen wir auch kein gratis DLC sozusagen anbieten. Weil wofür sollte man gratis DLC machen, wenn die Leute es eh nicht haben wollen, das Spiel? Und zwar ist es eine Idee, die habe ich schon seit Ewigkeiten. Es ist eine Idee, dass du ähnlich wie bei Mario Sunshine Subspace-Level hast. Und dieses Subspace-Level sind halt dann zum Beispiel in dem Fall Platforming-Passagen. Und ebenso kannst du dann in diesen Subspan-Leveln dann all die Ideen reinpacken, die es irgendwie anders in das Spiel nicht geschafft haben. Wir haben zum Beispiel eine Technologie in unserem Spiel, die nicht mehr genutzt werden konnte, weil sie in den gecutteten Waldbereich ist. Da sollte es ein Minispiel geben, wo du gegen super viele Gegner gleichzeitig kämpfst oder beziehungsweise Sachen verteidigen musst gegen ganz, ganz, ganz viele Gegner gleichzeitig. Das heißt, es ist eine Technologie, womit wir halt dann um die 600 Figuren gleichzeitig auf dem Bildschirm rendern konnten mit KI und trotzdem halt, wie gesagt, 1000 CP und 60 Bilder pro Sekunde halten können. Immer das große Target. Und es hat halt, also es funktioniert großartig. Also es gibt einen Test. Wir hatten damals einen Livestream gemacht, wo ich das auch gezeigt habe, wie das aussehen kann, dass halt dann diese 600 Figuren in diesem Bereich sind. Du gehst da einfach hin und dann sind die da einfach und Bildrate überhaupt kein Problem. Und das ist auch recht weit eingebaut, aber wie gesagt, da der Wald gecuttet wurde, ist es nicht drin. Und mein Gedanke war immer, wir könnten aber diese Technologie in einen Subspace-Bereich da nutzen. Weil dann müssten wir keinen ganzen Ort in der Welt platzieren, sondern wir würden einfach den Kern dieser Mechanik, du hast diese Gegner und die musst du besiegen, können wir dann sozusagen in diesen Subspace reinknallen, als ein Unterlevel, ohne halt das Aim in die Welt mit einzubauen. Und das ist so das Feature, das ich, wie gesagt, schon ewig im Kopf habe, auch für andere Spiele, das ich jetzt immer wieder mitgeschleppt habe und niemals irgendwo einbauen konnte. Und jetzt gibt es wieder die Chance, dass auch in diesem Spiel nicht eingebaut wird, was schade wäre, weil ich wünschte, dass wir es endlich mal einbauen können. Denn die Idee grundsätzlich, warum wir es in dem Spiel haben wollten, ist, der Character-Controller, den wir nutzen in unserem Spiel, ist eigentlich super mächtig. Der kann richtig, richtig, richtig viel und ist super stabil. Also Mario Sunshine wünschte, es hätte so einen stabilen Character-Controller, wie wir den in unserem Spiel haben. Und es ist schade, dass wir den nie nutzen. So, der kann so viel. Wir haben so viele Features auch selbst programmiert für diesen Character-Controller, die nie verwendet. Wir haben so Gleiten wie in Breath of the Wild zum Beispiel in ein Spiel drin. Aber es gibt keinen Ort, wo es getriggert wird. Aber ich habe es reinprogrammiert. Es existiert. Und es ist für Subspace dann am Ende gedacht gewesen, weil ich habe es in die Welt nicht platzieren können. Aber es ist drin. Der Charakter kann es, aber es wird niemals aktiviert. Wir haben ein Kart im Spiel, das funktioniert. Aber es ist nirgendwo im Spiel freischaltbar. Du kannst es nirgendwo nutzen oder ähnliches. Aber es existiert. Es hat funktioniert und es ist drin. Und auch da wäre es witzig, wenn du einen Subspace hast, dass du sozusagen solche Ideen dann da nochmal umsetzen kannst. So all diese ganzen halbfertigen Ideen, die es nicht mehr in das Spiel geschafft haben, eher auch zum Beispiel mit dem Kart, eher die Sache von, wo sollen wir das denn platzieren? Was sollst du denn mit dem Kart machen? So, als die Welt fertig war, war es gerade so möglich, mit dem Kart ganz irgendwie deine Art, eine Art Runde zu bauen, damit du da einen Kreis fahren kannst und all sowas. Aber das hätte man von Anfang an besser planen müssen, dass dann halt wirklich sozusagen dieses Kart eine Art Strecke hat oder noch besser eine ganze Art Rennbahn hat oder ähnliches, wo es dann halt fahren kann. Und das ist halt dann zu viel, um es in die Welt zu platzieren, aber es ist nicht zu viel, um dann das, was wir eigentlich schon haben, noch irgendwie in diese Subspaces reinzuknallen, plus eben Plattformer-Möglichkeiten. Und das ist eine Sache, die entweder kommt jetzt in ein Patch mit rein oder ich hoffe, dass ich diese Idee dann in irgendeinem anderen Spiel irgendwann mal nutzen kann. Weil ich mag diesen Gedanken von, du hast ein Spiel und dann hast du auf einmal diese Türen oder sonstiges, die dich in Unterbereiche von dem Spiel bringen und auf einmal ist es ein recht anderes Spiel. Das würde ich gerne in entweder ein Nachfolger, ein anderes Spiel oder mit ganz viel Glück noch in diesen Spiel reinpatchen. Und dann wäre es halt ein cooler Gratis-DLC. Weil das geht halt Hand in Hand mit einem Feature, das ebenfalls im Spiel drin ist, was jetzt noch nicht genutzt ist. Eigentlich haben wir Hüte in diesem Spiel, die du freischalten kannst. Aber die Hüte schaltest du eigentlich mit den Subspace-Leveln frei, aber es gibt diese Subspace-Level nicht. Es gibt nur die Hüte. So, und das heißt, es gibt diese Hüte jetzt im Spiel, die du nicht freischalten kannst. Und deswegen ist die Seite auch, das ist ganz, ganz seltsam. Du hast eine Art Handbuch, das du füllst mit den Items, die du gefunden hast, den NPCs und den Quests, die du gelöst hast. Und da hast du auch eine Seite für den Charakter an sich, wo du halt siehst, was du alles gesammelt hast. Und dass die rechte Seite einfach weiß. Weil da sollen eigentlich die Hüte sein. Aber es gibt keine Hüte, weil es die Subspace-Level nicht gibt. Aber das ist einprogrammiert. Du kannst diese Hüte eigentlich aufziehen und halt, es wird auch abgespeichert, welchen Hut du gerade trägst. Das heißt, es gibt eine interne Variable, die die ganze Zeit auf 0 geschaltet ist und auch abgespeichert wird in einem Safe-State auf 0, weil da halt drin steht, welche ID von Hut du als letztes getragen hast, damit wenn du einen Spielstand wieder lädst, denselben Hut auch wieder aufhast. Wird halt nie genutzt. Und das ist halt so meine große Hoffnung, dass wir das nochmal mit reinbringen und wenn nicht, dann, ja, in anderen Spielen. Weil, sehen wir die Fakten ein, wenn Chipflake nicht läuft, wenn das nicht funktioniert, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit natürlich keinen Nachfolger geben. Weil ich kann nicht nochmal 200.000 in ein Spiel investieren, das kein Geld macht. Das ist rein finanziell ein bisschen kontraproduktiv.
Zwei Fragen. Erstens, kann es sein, dass ich im Spiel einen Hut trage, ohne es zu sehen und ohne es zu wissen?
Nein. es ist, also wenn du keinen Hut auf hast, dann ist tatsächlich auf den Headbone einfach kein extra Objekt vorhanden. Also es ist kein, da ist nichts Unsichtbares oder sonstiges. Es ist tatsächlich, die Hüte sind einfach nur Objekte mit einer gewissen Positionsangabe drin und die werden auf den Kopfknochen sozusagen einfach reingepackt als ein Child und dann ist es da. Aber wenn du keinen Hut ausgewählt hast, ist tatsächlich auch, wie das Spiel aufgebaut ist, da kein Hut vorhanden.
Wenn kein Hut zu sehen ist, ist kein Hut da. Okay, dann weiß ich das zumindest schon mal. Ich kann dem Hut vertrauen, der nicht existiert. Wenn das jetzt, wir drücken dir alle die Daumen. Ich bin sehr gespannt darauf, wenn ich es auch selber spielen kann, weil das genau meine Nische ist. Ne? Kleines, feines Spiel, viele Möglichkeiten, gar keine Langeweile. Um einen Brille Vielmann Spot zu persiflieren, wenn du jetzt noch mal von vorne anfangen könntest, würdest du alles noch mal genauso machen?
Boah. Ja und nein. Also, das Ding ist 3 Jahre meines Lebens gewesen. Theoretisch sogar einen Ticken länger, weil wir hatten ja mit einem Snake-Spiel damals angefangen, was ja auf derselben Technologie basiert. Aber das, was wir jetzt einfach gelernt haben, so allein das, was jetzt mit dem Day-One-Patch auch noch reinkommt, hätte ich jetzt all dieses Know-how gehabt, was ich jetzt habe, und ich würde das Spiel sozusagen nochmal von Grund auf neu machen, dann behaupte ich, dass es um Welten besser aussehen würde, und wahrscheinlich auch in Sachen Level-Design dann mehr hätte. Weil das ist natürlich immer das große Ding, wenn man mit einem kleinen Team arbeitet, du kannst dich nicht auf alles konzentrieren und du wirst immer irgendwo Abstriche haben. So, wenn ich zum Beispiel Chipfleck Ü jetzt nochmal neu machen könnte, mit dem Know-how, das ich jetzt habe, würde ich rein von der technischen Seite her viel schneller vorwärts kommen, weil ich genau weiß, was ich jetzt machen muss, um solche Spiele herzustellen und könnte dann die Zeit mehr investieren in das Level-Design, weil das ist das Einzige, was ich sehe, wo ich wirklich nervige Defizite einfach habe. So, also im Spiel letztendlich, wo ich merke, das Level-Design ist nicht so tight, wie ich es gerne hätte. Da ist auf jeden Fall Ausbaumöglichkeiten. Und man muss dazu auch sagen, am Ende wäre vor allem mehr Level-Design drin gewesen mit den Arealen, die wir gecuttet haben. So, wir hatten ein ganzes Schneeareal und sonstiges geplant und da wäre weitaus mehr Plattforming und sonstiges drin gewesen. Das heißt, die Areale, die wir drin haben, sind eben die, die gar nicht gedacht waren für so viel Plattforming. Und das wäre eine Sache, die ich auf jeden Fall dann anders machen würde. Ich würde mehr in Sachen Greyboxing darauf achten, dass man mehr Plattforming-Sektionen hat und die Items, die du sozusagen ins Spiel findest und all sowas, noch mehr verwendest. Weil sie sind da und sie sind cool. So, du hast Speedschuhe zum Beispiel im Spiel, mit denen du super schnell rennen kannst. Du kannst die upgraden, dass du mindestens so schnell rennen kannst wie Sonic. Es gibt noch keinen wirklichen Grund dafür, warum du es kannst. Aber ich habe zum Beispiel, weil ich ein großer Sonic-Adventure-Fan bin, Momentum eingebaut. Das heißt, normalerweise ist es bei den Character-Controller so, du rennst über eine Schräge oder gehst eine Schräge hoch und du fängst an zu springen. Und logisch, du willst dann, wenn du springst, immer dieselbe Sprunghöhe haben. Wenn Mario eine Schräge hochgeht oder Mario eine Schräge runterläuft, dann soll er nicht auf einmal weniger hochspringen oder noch mehr hochspringen. Weil Momentum hat in solchen Plattforming-Spielen normalerweise nichts zu suchen. Weil du immer abwägen musst, wenn ich den A-Knopf gedrückt halte, muss ich genau so und so viele Einheiten nach oben springen, damit es sich gut anfühlt. Wenn du die Speedschuhe aber hast, dann nimmt das Momentum, was du gerade besitzt, also wenn du zum Beispiel eine Rampe nach oben läufst und dann den Sprungknopf drückst, macht es sozusagen diesen Sprung additiv zu der Bewegung, die du eh schon gerade nach oben machst. Das heißt, wenn du eine Schräge hochrennst und dann springst, springst du besonders hoch. Und dann, wenn du dann deine Spitzschuhe upgradest, so schnell läufst wie Sonic in diesem Spiel, dann kannst du die abartigsten, riesigsten Stuntsprünge überhaupt machen. Es hat aber absolut überhaupt keinen Sinn in diesem Spiel. Also so null. Es ist einfach nur witzig.
Das reicht mir als Grund, ehrlich gesagt.
Ja, absolut. Also ich teilweise, wenn mir langweilig ist oder wenn ich gerade mal ein bisschen Pause brauche, manchmal habe ich Speedschuhe und denke mir so, jetzt versuche ich einfach mal so hoch zu springen wie möglich, weil das ist eben das Coole. Es ist so vom Programmier, von ganzen Programmierung und Design her sehr oldschool. Das heißt, es sind Sachen drin, die würde ein Nintendo nicht haben wollen, weil es ein bisschen dirty ist. Aber man muss sich halt vorstellen, das Terrain ist halt sehr low poly. Und wenn da eine Wand vor dir ist, kann es sein, dass eben, weil es ein Terrain ist, dann eine leichte, also bevor sozusagen dann diese Wand von Terrain ist, dass dann noch so eine leichte Schräge davor ist. So ein Polygon schräg, so ein Übergang theoretisch. Und wenn du halt genau in dem Moment anfängst zu springen, kurz bevor du gegen die Wand knallst, wo du auf diesen sehr, sehr schrägen Polygon draufstehst, Logisch, übernimmst du das Momentum, weil du ja gerade von den einen Frames zum nächsten Frame sehr schnell nach oben gelaufen bist und drückst den A-Knopf und du springst einfach wie eine Kanone, wie eine Rakete nach oben. Und es ist so, es ist halt komplett falsch, weil das sollte nicht so sein, aber es fühlt sich so satisfying an, dieses minimale Frame-Window zu hitten, dass du jetzt, wenn du jetzt mit Vollspeed dagegen rennst und dann springst, einfach nach oben katapultiert wirst. Und das sind so Sachen, wo ich denke, ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr erforschen können. So, ich wünschte, das hätte man auch noch mehr drin, weil das gehört auch wieder zum Level-Design dazu. Und es gibt eine Idee. Wie gesagt, es muss dafür Erfolg haben, das Spiel. Es gibt zum Beispiel eine Idee, dass wir eine fliegende Insel in diesem Spiel hätten, die halt ständig immer an Horizont rumlungert und durch die Gegend fliegt. Und dass du eigentlich nicht anders da hochkommst, außer du nutzt halt diese Technik letztendlich. Dass du rausfindest, ich kann mit den Speedschuhen ekelhaft weit nach oben springen mit den richtigen Momentum. Und dass man sozusagen das dann ein bisschen fördert. Also das ist so das Einzige, was ich noch gerne anders gemacht hätte. Die Fähigkeiten, die du im Spiel hast, müssen mehr genutzt werden.
Und das würdest du auch generell allen Entwicklenden und allen Studios sagen, die Ideen bis ans Limit zu treiben.
Ja, also ich meine, das ist mal der beste Tipp, den man eh geben kann. Macht lieber wenige Mechaniken, aber reizt sie dafür aus, wie es überhaupt nur geht. So, bei uns war es eben die Hauptmechanik, dass man eben Sachen durch die Gegend trägt. Also ein Spaß, das ist einfach die Hauptmechanik. Die haben wir auch nicht komplett ausreizen können. Aber ich denke, es geht nah ran. Also, sagen wir so, wenn ich würde eher sehen, dass wir einen Nachfolger von Shipwreck Ü machen und da dann sozusagen die Sachen besser machen, weil wenn wir jetzt Shipwreck Ü nochmal neu machen würden, also wenn wir dieses Spiel nochmal neu machen würden, dann würden, glaube ich, die Sachen, die ich nicht ausgereizt empfinde, weiterhin nicht so ausgereizt sein, weil wir müssen so fundamental Sachen ändern, wie die Welt aufgebaut ist und all so ein Kram. Nicht mal Level-Design würde erreichen. Sondern dann müsste das Spiel einfach das sein, was wir damals geplant hatten, wo die 60% noch nicht gecuttet waren. Dann würde es funktionieren. Dann würde Grappling Hook und dann würden Rennschuhe und sowas viel mehr Sinn machen. So, wir haben eine Taucherbrille im Spiel, aber wir haben nur zwei Orte, wo Wasser ist. So, sowas zum Beispiel. Das ist halt eigentlich Quatsch. Wir bräuchten viel mehr Orte mit Wasser und wir bräuchten eigentlich auch mal Orte, die halt diese Taucherbrille dann auch sinnvoll nutzen. So, du kannst jetzt länger unter Wasser bleiben, du brauchst das nur für eine Quest rein theoretisch und dann noch für ein Collectible, was wir eingebaut haben, weil sonst ist es halt kompletter Quatsch. Aber warum gibt es keine Unterwassertunnel oder Unterwasserareale oder ein Wesen, das unter Wasser lebt oder irgendwie sowas? So, das sind halt die Sachen, die nicht genug erforscht sind. Und ich denke, all das in diese Richtung, das wären so Sachen, die würde ich umsetzen, wenn man es nochmal irgendwie neu machen könnte. Aber wie gesagt, ich sehe jetzt eher ein Sequel. Also, weiß ich nicht, ich bin der Meinung, dass das Spiel so, wie es ist, eigentlich ganz okay ist. Und dass man diese Sachen dann wirklich bei einem Sequel dann ausreißen sollte, weil gemein gesagt, du musst dich ja auch steigern mit einem Nachfolger. So, das ist halt einfach so. Und ich behaupte, dass sehr, sehr, sehr viele Spiele, die wussten, dass sie einen Nachfolger machen, auch deswegen sich selbst limitieren mussten, weil gesagt haben, lass das für Nachfolger aufbewahren. Wir müssen noch nicht das jetzt machen. Wir brauchen auch noch was für Nachfolger. Also ja, sollten wir Nachfolger machen können, sollte das Spiel Plus machen, bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher, dass das auch kein 20-Euro-Spiel mehr ist. Also ich glaube, dann kommen wir in die 30-Euro langsam. Weil also ich muss dazu sagen, ich glaube, wenn wir Nachfolger machen, dann würden wir auch ein bisschen gemeiner werden in Sachen Ton und Text und alles. Weil wir sind jetzt ja schon sehr Nickelodeon, wir sind sehr Cartoon Network und sowas vom Writing her. Bedeutet, man als Erwachsener versteht man die Witze, als Kind halt nicht. Und ich würde mich da gerne noch ein bisschen mehr reinlehnen. Ich würde gerne noch mehr visuelle Gags und sowas einbauen, die noch mehr in Extremere gehen. Weil ich auch ein großer Freund bin von, wir sollten das für Spiele, für Kinder spielbar machen, aber wir sollten das dennoch so hart ausreizen, wie es überhaupt nur geht. Wirklich ans Limit treiben. So noch nicht Conker werden, aber Conker sehr hart andeuten. So das, was Conker teilweise auch gemacht hatte. Conker war auch ein Spiel, das hat zwar, war sehr krass in vielen Fällen, aber teilweise ist auch nur sehr clever angedeutet. Und das würde ich gerne noch weiter erforschen. Aber grundsätzlich, rein theoretisch, ging es mir nur um die Fähigkeiten. Also wenn wir die besser und geiler nutzen könnten, dann wäre ich persönlich noch glücklicher.
Und würdest auch deinem eigenen Urteil standhalten, wenn du selbst als Creator auf dein eigenes Spiel reagieren würdest, selbst wenn es nicht von dir wäre. Spannend. Spiele müssen technisch ausgereizt werden, genauso wie auch inhaltlich. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Also wenn ich ab morgen in einer Parallelwelt dein Spiel entwickeln würde, wüsste ich, was ich dann anders machen würde durch deine Tipps. Das ist jetzt mir Meta genug.
Ja gut, man muss fairerweise sagen, ich denke, Und das ist, weil es ein Spiel von mir ist. Ne? Ich denke, dass tatsächlich Gameplay und Technik gehen hier wirklich Hand in Hand. Es ist ein 50-50-Ding. So, natürlich, hätte ich weniger auf die Technik geachtet, hätte ich mehr aufs Spiel konzentrieren können, weil dann hätte ich halt viele Stunden nicht in schlaflose Nächte investiert, damit das Spiel irgendwie eine Millisekunde schneller läuft oder sonstiges. Und dann hätte ich halt da mehr ins Gameplay rein investieren können. Das heißt, ja, ich denke, dass dieses Spiel tatsächlich dadurch ein wenig in die Richtung Grafikblender teilweise reingeraten ist, weil halt die Technik mir Zeit weggenommen hat, die in andere Sachen reinzustecken. Aber dann wiederum glaube ich, dass das auch teilweise ein bisschen den Spaß ausmacht. Ich behaupte, dass ein Spiel, wo du sozusagen an den höchsten Punkt des Spiels auf die ganze Welt eines Spiels überblicken kannst, hat auch einen Spaß. Das ist auch ein Spaß, den du erleben kannst dadurch. So, es ist nicht nur die Sachen, die du tust, es ist auch teilweise die Sachen, wie du sie erlebst und wie du sie siehst. Zumindest ist es bei mir so, dass wenn ich zum Beispiel als Kind in Bob on Battlefield in Mario 64 auf den Berg oben drauf war und die ganze Welt überblickt habe von Bob on Battlefield, ich fand das cool. Ich fand das super geil. Einfach, ich kann alles sehen. So, ich meine, klar, das N64, ne, die Hälfte war ausgeblendet, aber die Levelgeometrie war da. Und ich denke, das ist auch ein Spaß, den du erleben kannst. Aber ich weiß auch, dass es nicht für jeden ein Spaß ist. Und ich bin mir sehr sicher, und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt auf Reviews am Ende des Tages, dass es viele gibt, die eben diesen Spaß nicht verstehen und auch dementsprechend die Bewertung geben werden. Aber dann wiederum, dieses Spiel hat kein Combat. Das heißt, auch das wird sehr seltsam sein für sehr viele Reviewer. So, ich kann bis heute nicht einschätzen, ob dieses Spiel überhaupt Spaß macht oder nicht. Ich habe nur positive Resonanz von Messebesuchern und den Playtestern. Aber was die Masse sagen wird, ich weiß es selbst nicht. Bei mir macht das Spiel logischerweise keinen Spaß. Ich kenne ja schon alles. So, du machst ein Adventure-Spiel. Natürlich macht es dir keinen Spaß, wenn du seit 3 Jahren jeden Tag dieselben. Du kennst jedes Geheimnis, du weißt alles. Du hast die Texte geschrieben. Du kennst jedes Collectible. Du hast alles in diesem Spiel 500.000 Mal bereits gemacht. Wie soll es noch Spaß machen? So, fragt man dann den Super Mario Club, die Leute, die da Zelda und Mario testen, ob die noch Bock haben auf das Spiel. Ich glaube, die sind auch froh, wenn sie mal was Neues spielen können dann.
Ist das der Fluch eines Devs, mit dem eigenen Spiel keinen Spaß haben zu können?
Naja, bei der Art von Spiel, ne? Es gibt natürlich Spiele, bei denen ist das anders. So, wenn du halt Spiel hast, das bestimmte Gameplay-Mechaniken hat, so die Spiele, die zum Beispiel nur darauf ausgelegt sind, dass sie sehr actionreich sind, sehr schnell sind zum Beispiel und all so Kram oder bestimmte Gameplay-Mechanik haben, die ein bisschen süchtig machen. Und ich denke, dass der Vampire Survivor-Dude zum Beispiel, der hatte schon Spaß dabei, sein Spiel auch mal zu testen. Auch glaube ich, dass Leute, die an Superhot gearbeitet hatten, dass die auch sehr, sehr gut die Zeit genossen haben, in das Spiel selbst zu testen. Aber das sind halt alles diese Mechanikspiele. Das sind alles diese Spiele, die haben halt einen Gameplay-Kniff, der seltsam süchtig machen oder seltsam satisfying ist. Unser Spiel ist ein Erkundenspiel. Das ist so, als wenn ich Ocarina of Time mehrmals hintereinander durchspielen würde. Immer und immer und immer wieder. Irgendwann willst du es nicht mehr. Du kennst alles. Es macht keinen Spaß, wenn du schon alles kennst. Das Combat von Ocarina of Time ist nicht spaßig genug, um dich so immer und immer wieder an dasselbe Spiel zu fesseln, wenn du es halt 10, 20 Mal hintereinander durchspielen musst. Superhot hingegen, kann ich mir vorstellen, das macht auch noch nach dem 4., 5. oder 6. Mal hintereinander spielen Spaß, weil du besser wärst, weil es rein auf Mechaniken aufgebaut ist. Von daher denke ich, dass es kommt auf das Spiel an, aber logisch, ich würde sagen, die meisten Entwickler natürlich verstehen nicht, ob ihr Spiel Spaß macht, und das erklärt dann auch meistens, warum dann Spiele so sind, wie sie sind. Weil natürlich niemand möchte am Ende des Tages ein schlechtes Spiel entwickeln. Aber teilweise, weil du einfach blind wärst für das Spiel, was du entwickelst, kannst du es nicht empfinden, wie es ist für jemanden, der es zum ersten Mal spielt. So, und ich glaube, das ist so der Fluch von Entwickeln tatsächlich, dass du niemals ein Spiel so erleben kannst, als würdest du das Spiel zum allerersten Mal sehen. Und du kannst leider auch jedem Menschen das nur einmal geben und dann zum ersten Mal erleben lassen, um Feedback zu sammeln. Und da musst du neue Menschen finden, denen du halt das geben kannst zum ersten Mal. Und dann hast du das Problem, dass Menschen unterschiedlich sind.
Oh mein Gott, und manche sind 12 Jahre alt und schreiben irgendwie Crap auf YouTube, ne? Die hatten wir auch gehabt.
Die Sängerin von Ben zum Beispiel, die spielt nicht so viele Videospiele, und wenn, dann halt auch sehr spezielle Videospiele, und die hat halt Chipflake angespielt. Und das waren teilweise die anstrengendsten Minuten als Entwickler, die ich jemals in meinem Leben erlebt habe, weil sie einfach gar nichts hinbekommen hat im Tutorial-Bereich. und ständig verwirrt war, selbst wenn die Texte ja theoretisch, nein, da waren die Texte noch nicht drin. Sie war der Grund, warum wir eingebaut haben, dass nicht nur ein Text erscheint, was du im Tutorial machen musst, sondern auch ein Video erscheint, das dir zeigt, was passieren soll. Und es sogar am Ende so schlimm war, weil unser Spiel hat eine Besonderheit, direkt am Anfang, du kannst mehr als eine Sache gleichzeitig tragen. Und das ist super wichtig, weil es gibt kein Inventarsystem, du kannst nur Sachen tragen. Das heißt, der Spieler muss lernen, dass du mehr als eine Sache tragen kannst. Und dann lernst du auch noch, dass du dann Sachen miteinander kombinieren kannst, wenn du sie gleichzeitig trägst. Das heißt, nicht nur erscheint ein Video, das dir sagt, und ein Text, der sagt, du kannst Sachen tragen. Da steht auch, du kannst mehrere Sachen tragen. Und dieser Text und das Video gehen erst weg, sobald du ein zweites Objekt gleichzeitig aufgehoben hast. Einfach nur, um 100% sicher zu gehen, dass der Spieler weiß, irgendwas mache ich falsch, wenn dieser Text nicht weggeht. Irgendwas muss ich noch machen. Aber ja, selbst dann gab es vereinzelt wenige, sehr viel weniger. Also das hat sehr viel gebracht. Aber auf der Messe gab es den Fall, dass Leute trotzdem nicht gerissen haben, auch wenn da steht, du kannst mehrere Sachen aufheben und du stehst neben einem Objekt, an dem du eine Sache trägst und da steht, ist immer noch dieser Aufheben-Knopf ist daneben, dass sie ihn nicht drücken. Dass sie ihn einfach nicht drücken wollen. Dass sie sich schämen, diesen Knopf auszuprobieren.
Aber ja, kann es nicht die Gewohnheit sein, weil man weiß, also irgendwie aus anderen Spielen, dass man automatisch dann das Objekt tauscht, dass es diese alte Gewohnheit ist.
Oder nicht aufheben kannst oder sowas. Ja, genau. Also das, deswegen ist es halt so wichtig, dass wir das im Tutorial den Spieler zu 100% beibringen, weil das alte Tutorial, was wir damals hatten, hat es nicht gut genug beigebracht. So, die Leute waren verwirrt, die wussten nicht, was sie machen sollen, die wussten, dass man sehr Sachen gleichzeitig aufheben kann. Und damals war es auch noch so, dass du am Anfang nur zwei Objekte gleichzeitig tragen kannst. Jetzt kannst du von Anfang an vier Objekte gleichzeitig tragen. Das hat auch schon mal geholfen, damit man noch mehr begreift, ey, Moment, ich kann ja wirklich viele Sachen gleichzeitig tragen und ich sollte, also du hast keinen wirklichen Nachteil, wenn du Sachen trägst. So, du läufst genauso schnell wie vorher, also ist es eigentlich immer clever, Sachen mit sich rumzuschleppen und das muss den Spieler von Anfang an irgendwie beigebracht werden.
Mach aber dein Spiel so verständlich, dass selbst der 12-jährige Hater, der dich im YouTube-Kommentar beleidigt, es auch noch versteht. Sehr, sehr wichtiges Learning hier in der Dev-Schule zusammen mit Chris Wasser. Ich freue mich auf vier Dinge deines Spiels. Erstens, ich freue mich auf diesen Nebel, und den du hoffentlich noch mit einem Schild frisierst, damit das auch alle wissen. Mhm. Ich freue mich auf diesen Hypersprung. Ich freue mich auf das Schnitzel, denn für den Kram tun wir das ja jetzt alles. Und auf das vierte freue ich mich, sobald das Spiel draußen ist und wir noch mal darüber sprechen können, wie es dir denn jetzt zum Release ergangen ist, ne? Ob die Hype-Mauern erstürmt worden sind. Ich bin sehr gespannt. Ich danke dir vielmals, dass du heute hier warst.
Auf was du gespannt sein kannst, kannst du einen 5. Punkt aufschreiben. Wir haben
5. einen 100%
Bonus. Wir haben einen 100% Bonus und der ist nicht kacke.
Also ihr werdet mich motivieren, dass ich 100% erreichen
will. Ja, ich behaupte, ich denke mal, es ist motivierend genug, weil es ist nicht zu schwer. 100% unser Spiel bedeutet auch nur, dass du alle Collectibles und alle Quests machst. Du musst nicht alles finden im Spiel, sondern halt nur die, also die Collectibles bedeutet die Kristalle, die rumliegen. Es gibt ja Filme, die du sammeln kannst, es gibt Musik, die du sammeln kannst und es gibt auch noch Artworks, die du sammeln kannst. Die sind irrelevant für 100% Bonus. 100% bedeutet alle Collectibles, also alle Kristalle und alle Quests lösen und dann hast du Zugriff auf den 100% Bonus. Und ich behaupte, der ist es wert. Ich behaupte, das ist ein cooler Bonus, den wir eingebaut haben, weil das ist mir auch immer sehr wichtig. Macht mehr für den Spieler, wenn du ein Spiel zu 100% durchspielst. Macht nicht nur einen Danke-Bildschirm oder sowas, so irgendwas. Von daher, ja, also das kannst du gerne hoffentlich als Punkt aufschreiben, dass dir das Spiel motiviert, das so 100% zu machen, weil es dauert nicht super lang, es ist nicht super schwer und ich behaupte, es ist es wert.
Du hast mich jetzt schon ziemlich heißhungrig drauf gemacht. Ich bin sehr gespannt. Ich bin gespannt, wann dann die ersten Review-Keys rausgehen und dass man das schon vorher genießen kann. Samzock, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich auf unsere nächste Runde dazu oder zu einem anderen Thema. Es gibt ja sehr viele Gaming-Themen, über die man sprechen kann.
Ach, mach mal Pokémon, dann ist der Podcast dreifach so lang.
Sehr, sehr cool. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Leute, wenn ihr das hier auf YouTube gehört habt, wisst ihr auch, dass ihr das auf Spotify und Apple hören könnt. In Liven gibt es überall. Und wenn ihr an Bonus-Content interessiert seid, dann schaut gerne bei Steady oder an YouTube-Kanal-Mitgliedschaft vorbei. Alle Leute, die hinter der Paywall sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazu kommen würdet. Ihr habt heute mit mir zusammen und mit Chris Wasser über Super Chipfleck, es ist ein Zungenbrecher, Quest for the Uncooked Schnitzel gesprochen. In Live, das Leben, embrace das Chaos und haut rein. Ciao.
Bis dann. Bye.